Hallo, grüß euch. Bevor wir mit der Folge anfangen, ein ganz kurzer Disclaimer oder besser gesagt eine kurze Warnung. Wir haben wirklich mega Spaß gehabt bei der Folge, allerdings ziemlich auf die Kosten von unserem lieben Basti. Basti ist bei unserem Team eigentlich der Jüngste, wirklich in der ganzen Runde. Und wir alten Männer haben uns da wirklich einen besonderen Spaß draus gemacht, das Alter von Basti da aufs Korn zu nehmen. Ich möchte euch aber alle sagen, wir bei Daily Game, wir haben uns alle untereinander mega lieb und verstehen uns blendend. Und der Basti ist uns auch nicht böse wegen diesem Abend. Im Gegenteil, er hat gesagt, quasi beim nächsten Mal zahlt er uns eh heim und wir freuen uns schon drauf. Und ansonsten wünschen wir euch alle viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und willkommen zurück zum Daily Game Podcast. Ja, wir haben heute schon richtig geile Stimmung, weil wir gerade unseren lieben Kollegen Sebastian auseinandernehmen und er sich von einem Fettnäpfchen ins nächste laviert, während wir die Vorbereitung für diese Folge gemacht haben. Aber ich möchte gleich in diesem Zug begrüßen, denn bei uns sitzt der liebe Sebastian.
Hi.
Wir haben Adnan im Gepäck.
Servus.
Michi, falls er sich kurz zusammenreißen kann. Bitteschön. Ja. Und wir haben ein neues Gesicht, was ihr natürlich im Podcast nicht sehen könnt, aber natürlich haben wir alle Podcast-Gesichter, aber er ist eigentlich neu und doch nicht neu. Er ist uralt, also nicht nur ist er alter Mann, sondern er war dabei bei der Gründung von Daily Game, ist mir erzählt worden. Peter,
Hallo.
was zur Hölle treibt dich wieder zurück zu Daily Game?
Also ich war wirklich, glaube ich, fast bei der Gründung dabei und jetzt irgendwie wieder gefühlt Praktikant hier und freue mich dabei zu sein. Hat ja doch einiges in den letzten Jahren getan.
Heute, wie sich Daily Game in der Zwischenzeit entwickelt hat, seit du weg warst.
Soll ich das jetzt beschreiben?
Ne, ich würde es der ehrliche Meinung.
Ich finde, wir sind mehr. Ich glaube, damals waren wir vier oder
Weniger?
fünf. Ja, jetzt sind wir fünf
No
oder
shit,
sechs.
Sherlock. Ah, nein.
Ja.
Aber es freut uns, dass du wieder da bist und vor allem, ich finde es genial, dass du quasi mit einsteckst und gleich so motiviert bist. Du hast ja quasi vor ein paar Tagen angekündigt, dass du wieder mitmachst bei Daily Game und sitzt schon bei uns im Podcast. Finde ich
Ich
super.
bin auch sehr aufgeregt.
Das darf man auch sein, weil früher oder später überfällt uns eh der Michi mit seinem nudistischen Ort da auf Zoom.
Habe ich mir doch längst abgewöhnt. Aus dem Alter bin ich raus.
Warum? Wir haben es sehr genossen. Der Einzige, der mir schockiert
Nein,
war, ist
weil
der Adnan.
du hast gesagt, ich soll aufhören und ich darf nicht mehr mitmachen. Jetzt habe ich zumindest ein T-Shirt an.
Ah, na gut. Na gut, na gut, na gut. Meine Lieben, ihr habt es an Michis Introduction schon gehört und natürlich habt ihr es am Titel der Episode gelesen. Heute geht's um Beat'em Up Games. Und jetzt hätte ich fast Fighting Games gesehen, weil das ist was anderes. Es geht.
Nein.
Ist heute den Finish wieder hoch.
Actually. Genau, ja. Nein, nein, nein. Eigentlich ist der Fehler bei uns, weil Beat'em Up nennen wir die Spiele, über die wir heute reden, nur wir im deutschsprachigen Raum.
Wirklich?
Eigentlich, yep, eigentlich
Na, jetzt sind wir.
wirklich Fighting Games. Also Beat'em Up, wie es dazu kam, kann ich euch leider nicht sagen. Dafür fehlt mir das Studium. Aber es ist wirklich nur ein Fehler. Also dieses Beat'em Up verwenden nur wir im deutschsprachigen, also hauptsächlich natürlich Österreich, Deutschland, Schweiz. In allen anderen Ländern
Dach.
sind's ja Fighting Games, Mortal Kombat, Street Fighter und all diese schönen Klassiker. Aber Deutsche haben sich wieder mal gedacht, nee, nee, wir sagen das anders, nee, weil wir es können.
Und sind Sie auch Deutsche?
Nee, nee, nur am Wochenende.
Na gut, die Folge hat gerade erst angefangen, die haben gleich was gelernt. Finde ich super. Taugt mir.
Ich
Finde ich
bin zwar auf
geil.
der erledigt, ab jetzt trinke ich.
Wie ihr wisst, sind wir sehr viele alte Männer unter Basti. Und wir sind quasi alle
Das
eigentlich
war das Netteste, was
aufgewachsen.
du heute zu mir gesagt hast.
Ja, ich schreib das auf.
Zwei Leute noch und dann die sieben Männer. Egal.
Auf jeden Fall, wir sind alle eigentlich aufgewachsen mit diesen Spielen. Also teilweise sogar mit den Arcade-Automaten. Was Arcade-Automaten sind, werden wir vielleicht sogar in diesem Zuge ein bisschen erklären müssen. Basti, du wirst vielleicht gleich was dazu lernen. Aber
Das
gibt es
ist
keine Arcade-Automaten mehr? Jetzt
gar nicht wahr, die gibt es in Italien immer noch, oder?
Bin ich wirklich alt?
Ja, aber der ba sorry, Basti, das meine ich jetzt wirklich nicht als Diss, aber wenn du
Nein,
wirklich so
innen.
jung bist, wie du vorher beschrieben hast, dann kennst du das nicht, wenn man in ein Kino gefahren ist, nicht um einen Kinofilm zu sehen, sondern um in die Arcade-Ecken oder das
Ach
Arcade-Stockwerk
so,
zu gehen
ich.
und dort den ganzen Scheiß auszuprobieren, was die an neuen Automaten gehabt haben.
Also nicht so spezifisch. Ich meine, bei uns in Graz im Cineplex gibt es schon so diese Arcade-Ecke. Aber
Ja,
es
wir
war nie
sind
so etwas
extra für das
Spezifisches.
hingefahren.
Na, das war nicht mehr so das Ding.
Das
Und
war
wie
die
gesagt,
einzige
mein.
Chance, House of the Dead
Wobei.
zum Spielen.
Ja, ich hab House of the Dead immer so in Italien gespielt, weil mir kommt vor, dort gibt es immer noch voll viele Arcade-Hallen, so einiges in Urlaubsorte.
Ja, hast du die
Und, ja.
italienische Politik schon mal angeschaut? Die sind ja ein paar Jahre hinten.
Tja, so.
Nein, wir werden nicht politisch auf dem Podcast. Nein, also wir sind aufgewachsen mit diesen Spielen und auch mit den Arcade-Automaten. Und um das Ganze gleich ins Rollen zu bringen, der Godfather of Fighting Games, der Godfather of Fighting Automaten, an denen Joysticks gebrochen sind, Schwielen an den Daumen und Fingern und Handflächen kommen sind, war Street Fighter. Adnan, erzähl uns was zu Street Fighter.
Genau, ja, das stimmt. Das hat eigentlich alles mit Street Fighter begonnen. Und ich muss da kurz mit einer persönlichen Anekdote ausholen, weil das war für mich auch das Spiel, das mich eigentlich überhaupt zum Thema Videospiele und Konsolen bewegt hat. Ich habe es das erste Mal tatsächlich auch in einer Arcade-Halle gehört und gesehen und gespielt. Ich glaube, ich müsste 9 oder 10 Jahre alt gewesen sein, als ich dort reinkam. Hörte ich nur, müssen dort 5 oder 6 Automaten gestanden sein und du hast überall diese kreischenden Elefantengeräusche gehört aus dem Dalschim-Level. Und dann habe ich es wirklich gesehen und dachte mir, wow, wie cool ist das? Da kann man sich gegenseitig die Köpfe einklopfen, aber mit den coolsten Moves. Und ja, das war eigentlich mein erster Berührungspunkt. Und Street Fighter tatsächlich feiert gerade, glaube ich, 35. Jubiläum. Es erscheint ja dieses Jahr eigentlich erst Street Fighter 6. Doch tatsächlich streckt sich die Serie mittlerweile über fast 50 verschiedene Spiele, wenn man alles mit verschiedensten Variationen und so weiter zusammenrechnet, wahrscheinlich sogar noch mehr.
Hey Basti, Ryu könnte dein Vater sein.
Das ist wahr.
Haha.
Ru wäre.
Geht das heute so weiter?
Ja.
Ru wäre tatsächlich mit Street Fighter 5 eigentlich 51 Jahre alt. Das muss man sich mal
What?
vorstellen.
Er könnte mein Vater sein. Der ist
Ja.
älter als mein Vater. Alter.
Ist tatsächlich wäre der mit dem fünften Teil 51 Jahre alt gewesen. Schaut aber immer noch jung und knackig aus, wie wir alle wissen. Und ja, Ru und Ken waren tatsächlich die ersten zwei Charaktere. Street Fighter 1 erschien 1987 als Arcade-Spiel. Man konnte nur zwischen Ken und Ryu wählen und es gab dann noch 10 weitere Gegner, die sich über 5 Länder verteilt hatten. Und einer der Endbosse oder der eigentliche Endboss in dem ersten Teil war Sagat. Und das Interessante für alle, die ihn kennen, wirst du sicher wissen, was zeichnet denn Sagat aus in der ganzen Serie?
Warte mal kurz,
Ja.
Sagat, das, wenn es nicht der Beißen, was Sagat war,
War der vor ihm, genau.
schlag
Der
mich tot.
vorletzte Boss quasi, er hat nämlich eine Narbe auf der Brust, die er
Moment,
von.
das ist aber, na, Moment, ich verwechselte den gerade, das ist nicht der, der in den Unterhosen kämpft, oder?
Der Teil, nein, der Thailänder, genau. Mit der Augenklappe. Und er hat eine Narbe auf der Brust, die halt das
Ah!
Mindeste, was Street Fighter 2 ist. Die Narbe bekommt er eben von Ryu verpasst und im ersten Teil hat er die nicht. Und das war etwas, was sie dann im zweiten Teil hinzugefügt haben. Aber das Interessante ist eigentlich, dass das Spiel auf einem Film beruht oder sich an so einem Film ausgeborgt hat, der 1974 erschien, nämlich Clash Killer First, hat der geheißen in den USA und war der erste Film in den USA, der ein X-Rating für seine Brutalität erhielt. War eben auch so ein Film, wo Leute durch die Gegend gegangen sind und in den USA wurde der Film dann in Street Fighter umbenannt. Und daran hatte sich dann Capcom angelehnt, um dieses Spiel zu schaffen. Der erste Teil an sich war jetzt nicht so der Renner, muss man dazu sagen. Es waren kleinere Moves, die bekannten Moves wie der Hadouken oder Shuriken oder Hurricane Kick waren zwar schon dabei, aber es waren eben, wie gesagt, nur zwei Charaktere, die man wählen konnte. Jetzt würde man sagen, logische Konsequenz, kam dann Street Fighter 2, aber was die wenigsten wissen, beziehungsweise weiß ich nicht, ob ihr das wisst, ihr kennt sicherlich das Spiel, wer von euch, Final Fight?
Nope. Haben
wir mal gehört, gesehen?
Nö, sagt mir gar
Final
nichts.
Final Fight ist ein Original-Beat'em-up, wie Michi gerade erklärt hatte, nämlich so ein Adventure-Side-Scroller mit drei Charakteren. Und ist so ähnlich wie Streets of Rage, was danach kam. Also man geht so
durch. Das kenn ich.
Genau, das ist der Vorgänger von Streets of Rage. Man geht durch die Straßen und schlagt ein paar Leute zusammen, um eine um eine Frau zu retten.
Final Fight. Mit Brechstangen.
Genau, mit Brechstangen und ähnlichem. Und Final Fight war eigentlich gedacht als Street Fighter 2, wurde offiziell auch als Street Fighter 2 zuerst gelauncht, hätte der Nachfolger von diesem ersten Teil sein sollen. Aber aufgrund der Überraschung oder Konfusion der Menschen, warum das Street Fighter 2 steht, haben sie sich dann entschieden, dass das mit als Final Fight zu rebranden. Und dann kam 91 Street Fighter 2 The World Warrior. Und ich bin mir sicher, ihr werdet euch alle noch an den ikonischen Beginn erinnern, wo diese zwei Typen auf der Straße stehen und der eine schlägt ihn und dann fahrt die Kamera rauf zu dem Bild. Was ich bis heute nicht wusste, dass diese zwei Typen aus dem Intro tatsächlich auch Namen haben. Der eine hieß Scott und der andere Max, aber sie haben keinen Grund genannt, warum sie sich da prügeln. Aber jedenfalls war das dieses Intro, das relativ bekannt wurde. Und das Tolle an Street Fighter 2 oder das Revolutionäre an dem Spiel waren, dass man einige Sachen hatte, die komplett neu waren. Das erste war mal, man hatte 8 spielbare Charaktere und 4 Bosse. Einen hatte ich davon schon genannt, Sagat. Kann sich wer an die anderen 3 erinnern?
General Bison?
Mhm.
Und? Zangief war der Boss? Das ist der mit Unterhosen, gell?
Ja, das ist der mit Unterhosen. Nein, der war kein Boss, das war der Russe, russische Wrestler.
Dann war sicher El Honda war ein Boss, oder?
Nein, das war auch kein Boss, war auch einer der spielbaren Charaktere. Dann gab es noch den Spanier Vega.
Vega mit der Maske. Mhm.
Und dann gab es noch den Boxer, der bei uns in Europa Balrog heißt. Und das ist eigentlich auch schon der erste Fun Fact, nämlich die Namen der 4 Bosse. Bison, Vega, drei Bosse eigentlich. Bison, Vega und Balrog, denn der Boxer, der bei uns Balrog heißt, heißt in Japan eigentlich M. Bison, was bei uns der Name des Endbosses ist. Warum? Denn nämlich der Boxer wurde modelliert basierend auf Mike Tyson und der M-Punkt steht eigentlich für Mike und ist eigentlich Mike Bison. Und um Lizenzprobleme zu vermeiden, haben sie dann die Namen geändert. Den wir hier als M. Bison kennen, der heißt im Original Vega. Der wurde dann eben zu dem General Bison. Vega heißt eigentlich Balrog und wurde dann, wie gesagt, zum Vega. Und der Boxer wurde so von Mike Bison zu Balrog. Und den Unterschied gibt's wirklich nur, also quasi in den internationalen Versionen, in den japanischen haben sie immer noch die Originalnamen. Das kann man dann quasi auch in den verschiedenen Spielversionen dann erkennen. Das war eigentlich das Coole. Und das zweite Neue, was sie brachten, war der erste weibliche spielbare Charakter, Chun-Li, die ja weltweit bekannt ist für ihre vielen verschiedensten Cosplays und so weiter. Also eine der größten Spielefiguren, denke ich einmal, die Spielewelt hervorgebracht hat. Und leider auch, muss man auch dazu sagen, vor einigen Jahren kam der Film The Legend of Chun-Li, der unter anderem als einer der schlechtesten Filme der Welt gilt.
Was? Eine Gaming-Adaption im Kino ist schlecht? Na, niemals.
Es kam nicht mal ins Kino, es war direkt ein Video-on-Demand-Film. Und der Spiel.
Das muss für die Qualität des Films sprechen, also ganz ehrlich. Der ist so gut, den kannst du dir nur daheim anschauen.
Hat den Uwe Boll gemacht?
Unter anderem, ihr kennt ja sicherlich die Schauspielerin, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber es ist die in dieser Superman-Serie, die Lois Lane gespielt hatte, die Junge. Christine Kirkman, oder?
Nee, die hat nicht die Lois Lane gespielt, die hat die andere gespielt, oder?
Ah, nein, die La...
Ilana kennt.
Ja, genau, die hat sie gespielt, ja.
Naja, gute Voraussetzung, oder, für den Film.
Genau.
Oh mein Gott, Chris Klein hat da mitgespielt.
Ja, da war...
Den habe ich interviewt.
Wirklich?
Übrigens, ja, ist ein total lieber Kerl, der was in American Pie hat, der in Oststriker gespielt, den Lacrosse-Spieler. Ja, wirklich ganz ein lieber Mensch auf der Bühne, also und an der hinter der Bühne. Total, total süß. Sein Managerin ist seine Frau.
Ah, oh, nice.
Ah, The Street Fighter, The Legend of Chun-Li, wer hat Regie geführt? Bitte sag, dass das so Uwe-Boll-Scheiße ist. Na, den kenne ich nicht. Der ist es nicht.
Dann gibt doch keine Credits.
Aber es, okay. Der Regisseur, der den Film draht hat, hat Doom gemacht. Doom im Film. Romeo Must Die. Oh mein Gott. Okay, es wundert mich nicht, dass der Film scheiße geworden ist. What the fuck? Was hat der nur alles gemacht? Okay, na, ja. Was? Von dem ist im Auftrag des Teufels? Alter. Und Speed?
Die waren aber gar nicht so schlecht.
Die waren gut.
Das ist Erschreckende.
Was ist mit den Menschen passiert? Wie kann man von Speed und Falling Down? Alter, der hat geile Filme gemacht in seiner Vergangenheit. Der muss irgendwann auf Drogen gewesen sein.
Wenn jetzt Falling Down und Speed nicht schon vorausgesagt haben, was denn? Hollywood und Drogenexzesse, oder?
Ja, aber wie kommt man von Speed zu Doom?
Sehr schnell.
Ich war jung und brauchte das Geld.
Ja, ist aber schon interessant. Ja?
Okay, entschuldige.
Es ist auch bei den Oscar-Gewinnern so, oder? Die gewinnen den Oscar und die nächste Rolle ist meistens total scheiße.
Darum frage ich mich, wieso Jenna Ortega im Scream-Franchise drinnen ist, weil derer ihre Karriere fängt doch erst an. Scream macht man erst, wenn die Karriere zu Ende ist.
Ja, aber sie macht es wieder gut.
Nein, das glaube ich
auch. Ja, es ist momentan erfolgreich, ja. Das stimmt auch wieder.
Na gut, Adnan, weiter zu Street Fighter. Wir waren bei
Street Fighter, ja. Genau. Street Fighter 2 kam raus und eigentlich, wie gesagt, die Special Moves waren ja eigentlich im ersten schon dabei, aber die waren gar nicht erwähnt. Das heißt, im ersten Teil, im Original Street Fighter, war das per Zufall, dass man als Spieler entdeckt hatte, dass diese Fähigkeiten vorhanden sind. Und es gab damals auch zwei verschiedene Automatenversionen. Wir hatten ja über Automaten gesprochen. Eine, die schon bereits diese 3-Button-Kombination hatte für 3 Punches und 3 Kicks. Und eine, die nur aus 2 Buttons bestand, also nicht aus 6, sprich 3 für Punches und 3 für Kicks, sondern sie hatte nur einen Punch und einen Kick-Button. Aber diese waren mit Drucktasten. Das heißt, je härter man gedrückt hatte oder leichter man gedrückt hatte, dies hatte dann die Stärke des Schlages ausgemacht. Wie wir alle wissen, im Endeffekt haben sich dann die 6-Button-Kombination durchgesetzt, auf die man dann auch der Einfachheit halber dann und kostentechnisch dann auch weitergefahren ist. Doch das Interessante war dann bei Street Fighter 2, als dann die Entwickler von Capcom gemerkt hatten, das mit den Special Moves kommt eigentlich gut an, geben wir doch den Leuten etwas mehr Zeit, damit sie diese Moves machen können. Sie haben dann die Anzahl Frames quasi verlängert und diese Verlängerung führte zu einem Bug, nämlich einer Zeitgewinnung, dass man nach der Durchführung des Special Moves noch einen davor oder danach noch einen weiteren Schlag durchführen konnte. Und das war die Geburtsstunde der Kombos. Also die Kombos, die wir heute so schätzen und lieben aus den verschiedenen...
Lande doch jetzt nicht aus dem Fenster. Kombos...
Danke für den Einwand. Ich war zu langsam.
Ich hasse Kombos. Es gibt Spiele, da ist es wirklich sehr gut ausbalanciert, wo ich sage, da kannst du ein Combo auch blocken oder quasi dich davon befreien. Aber waren ich zum Beispiel speziell in den neueren Street Fighter Games mit einer 60-Schlag-Combo in die Ecke gedrängt wird und mich nicht mehr wehren kann, außer den Controller wegzulegen, dann sage ich, fickt euch, ihr lieben Entwickler, das habt ihr nicht gut ausbalanciert.
Das stimmt, ja. Auf der anderen Seite eines Kombos möchte ich auch nicht sein, da hast du sicherlich recht. Trotzdem, für mich die besten Kombos, aber das kommt dann in deinem Part, waren in Mortal Kombat 3 oder Ultimate Mortal Kombat 3 und auch Tekken. Das waren so die Spiele, da konnte man die Kombos noch schaffen, mittlerweile, da gebe ich dir komplett recht, ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ja, tatsächlich ein technischer Bug war der Grund, dass Kombos entstanden sind.
Diese Frage möchte ich jetzt noch stellen, bevor ich sie nachher vergesse. Okay, zugeben, Hand hoch, wer hat die Kombos auswendig gelernt damals? Drehbar. Ja, bringt viel in einem Audio-Podcast, die Hand zu heben.
Alle Hand zu heben, also, ja. Wir zeigen fast alle auf. Ich hatte mir tatsächlich eine eigene Mappe damals zugelegt, wo ich vor Computerzeiten noch tatsächlich mir die Moves aufgeschrieben habe und die Cursor-Tasten genau eingezeichnet habe, welche Reihenfolge ich tippen muss, damit ich den Combo schaffe.
Aber du hast ja sonst keine Chance gehabt gegen deine Freunde eigentlich, oder? In der Volksschule, dass du dir im Internet nachschauen können und nichts. Das ist ja wirklich müssen.
Ja.
Muss es auswendig
lernen, nur experimentieren.
Das keine Chance. Peter spricht da was richtig kurz an. Es hat ja damals kein Internet mehr gegeben. Du hast es nirgendwo nachschauen können.
Ja,
aber es gab, das weiß ich witzigerweise von einem der Spiele, die ich recherchiert habe, die Möglichkeit, dass du bei so Entwicklerstudios angefragt hast und die haben dann einen Game Guide heimgeschickt. Die waren gratis, du hast aber trotzdem dort anfragen müssen. Das sagst du ja quasi, ob ich ein Spiel kauft und die schicken dir dann so einen Game Guide und da stehen dann wirklich die Steuermanöver drinnen und was für Effekte die haben. Das ist wie, wo der Manuel wegen Goldeneye bei Nintendo angerufen hat.
Ah ja, stimmt.
Oh ja, die hast
tatsächlich. Ja, beziehungsweise gab es ja diese Magazine, die dann die ausführlichen Cheatcodes oder Moves-Übersichten gehabt hatten.
Damals schon in Farbe?
Damals schon in Farbe, ja.
Stimmt. Ich bin nie an die Bravo-Hälfte vorbeikommen. Ja, Basti, jedenfalls. Bravo ist ein Magazin Danke. Für Teenager aus unserer Zeit.
So, zu meiner Zeit hat es die Bravo schon auch noch gegeben, so ist es nicht. Es hat aber lang gedauert. Ich bin jetzt schon die letzten paar Minuten immer so gesessen, okay? Keiner sagt was? Ich weiß nicht.
Ich habe mich zurückgehalten. Ich
habe eigentlich nur darauf gewartet, dass so irgendwas kommt. Also es hat länger gedauert.
Aber ich habe eine allgemeine Frage.
Wir haben einen richtigen Moment abgewartet.
Ja. Ich habe eine allgemeine Frage, wo jetzt theoretisch jeder von uns was dazu sagen kann. Von den Spielen, die ich recherchiert habe, der Adnan hat Kombos angesprochen, quasi auch die Geburtsstunde der Kombos in diesem Street Fighter Glitch. Mir ist aufgefallen, speziell die neueren Street Fighter Teile. Und weil du auch Tekken erwähnt hast, Tekken ist in Basti sein Thema. Die neueren Street Fighters und Tekken seien dir aus meiner Perspektive ohne Kombos unspielbar. Mhm. Ich finde, du kannst beim Tekken oder bei Street Fighter nicht wirklich darauf vertrauen, dass du einzelne Moves landest. Du musst Kombos kennen, sonst ist das Spiel nicht flüssig.
Fast schon, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt letztens wieder das Tekken 7 probiert, einfach auch als Vorbereitung zum Podcast. Und ich muss sagen, es fühlt sich angenehmer an, wenn man Kombos machen kann, sagen wir so.
Ja, ich finde, es stockt mega, wenn du es keine kannst.
Ja, das stimmt schon. Man merkt es im Spielgefühl selber auch ein bisschen, muss ich sagen.
Spielefluss, ja.
Da gibt es ein Spiel, was man am Ende vielleicht noch nur lobend, wir werden es erwähnen, und ob man das Spiel loben soll oder nicht. Dead or Alive habe ich auf der Xbox damals gehabt, auf der 360er. Das war wirklich nicht spielbar ohne Kombos. Wenn du da nicht die Supermoves und Kombos beherrscht hast, dann ist der Charakter mehr oder weniger wirklich nur hin und her gestiegen, hat halt dort nochmal ein bisschen in die Luft geschlagen, da ein bisschen. Es war ohne Kombos der Fluss aus dem Kampf raus.
Ja.
Peter, du hast Soul Calibur, gell?
Wie ist da? Ich hab Soul Calibur, weil es so extrem zugänglich ist. Ja, also das kannst eigentlich spielen, wenn du schnell auf die Tasten einhaust, bist auch ganz gut dabei.
Ja, also okay, das ist ein Casual Fighter also.
Es ist ein Casual Fighter, sehr zugänglich und das hat auch den Erfolg von Soul Calibur ausgemacht.
Und Michi bei Virtua Fighter? Jetzt habe ich verraten, was für Themen das kommen, aber da kennt sich alle gefreien auf diese ganzen Themen.
Aufpassen, nachher gibt es Aufgaben und ihr müsst wissen, wer was gemacht hat. Ist ja interessant deswegen, weil Virtual Fighter war ja der große Sprung von 2D auf 3D und anfänglich natürlich jetzt alles nur mit Arcade-Stick möglich oder am Arcade-Gerät zu spielen, wo einfach die Möglichkeit für Kombos gegeben war, weil da hattest du einfach diese 6 Tasten und einfach viel leichter. Daher war dann auch die Umsetzung auf Konsole so schwer, aber dazu dann nachher mehr. War jetzt nicht unbedingt so der Button-Smasher, würde ich sagen, und hat sich dann auch im Laufe der Reihe erst entwickelt, dass die Kombos dazugekommen sind.
Aber Adnan, wie ist jetzt mit Street Fighter weitergegangen, nachdem die Combos geboren waren?
Ja, es gibt noch zwei Punkte, die eigentlich Street Fighter 2 noch hervorgebracht hatte. Also es war grundsätzlich wirklich Capcoms bis dato meistverkauftes Spiel war die SNES-Version mit 6,3 Millionen allein auf der SNES. Overall war es das zweitmeiste nach Resident Evil 5. Und es hat wirklich eben dann die Euphorie dieser Kampfspiele ausgelöst, mit vielen Nachahmen, auf die wir dann auch noch später kurz eingehen. Doch ein wichtiger Punkt war, was dann auch dazu gekommen ist, in Arcades, war dann, dass dann Leute angefangen haben, die Spiele zu hacken und selber zu modden. Das heißt, sie haben selber Updates gemacht, so zum Beispiel haben sie bei Street Fighter die Geschwindigkeit des Spiels erhöht oder man konnte dann...
Bei die Arcade-Maschinen selber?
Ja, genau, sie haben
bei den Arcade-Maschinen selber cool. gemacht,
weil...
Mit Starterkabeln.
Ja. Es war so wie MacGyver, es hat so ein kleiner
Schraubenzieher. Ich habe hier eine Kugelschreibermine und einen genau. Faden.
MacGyver ist eine Action-Serie aus den 80ern, Basti.
Es gibt ein Remake zu der Serie, würde ich noch sagen.
Raus, Basti. Die Spoiler. Richard Dean Anderson würde in seinem Grab
rausgehen, wenn er tot das war. Das ist mein Leben.
Das ist jetzt echt ein... Wie will das Strike?
Siren hat zum Anfang der Folge gesagt, ich komme von... Ich gehe von einem Fettnäpfchen in die andere und ich habe keine Ahnung, was passiert.
Genau. Ja, jedenfalls, ja, um wieder zu dem Mod zurückzukommen. Es war dann wirklich so, sie haben die Geschwindigkeiten erhöht gehabt beim Spiel. Wir kennen das aus den weiteren Street Fighter-Versionen dann, wo es zum Beispiel möglich war, Hurricane Kicks oder ähnliches gleich in der Luft auszuführen. Und das hatte Capcom tatsächlich gestört, logischerweise, weil sie haben kein Geld daran verdient, weswegen sie dann das erste Update mit Street Fighter Champion Edition brachten und dann später mit Hyper Fighting. Also der Unterschied zu Champion Edition war, Street Fighter 2 Champion Edition, man konnte erstmals die Charaktere spielen, die Boss-Charaktere spielen. Beide Spieler konnten den gleichen Charakter haben. Also man konnte Ru versus Ru spielen, was immer schon ein Wunsch natürlich der Spieler war. Und das war auch bei den Arcades noch gar nicht möglich. Und dann kam eben Hyper Fighting, was eben als Reaktion von Capcom ausgelöst wurde aufgrund der Bootlegs, dass man verschiedene Kostümfarben hatte, es wurde schneller und man konnte halt die Moves in verschiedenen Versionen und Situationen durchführen. Bis dahin verging eigentlich... Wir blieben dann relativ lange eigentlich bei Street Fighter 2, weil es kam ja dann noch Super Street Fighter 2, werden sich noch alle erinnern, brachte dann vier neue Charaktere. Kann sich erinnern, an welche vier?
Blanka?
Nein, Blanka war ein Originalcharakter. Fei Long war einer. Das war ein neuer Bruce Lee Verschnittcharakter. Dann gab es noch den T-Hawk, der erste, so indianischer Charakter, DJ, der Brasilianer. Und dann gab es noch eine Frau, die habe ich jetzt tatsächlich selber vergessen. Ja, es waren auf jeden Fall vier, Cammy, natürlich. Cammy war die vierte und somit die zweite Frau im Street Fighter Karussell nach Chun-Li. Und ihres Zeichens Britin und berühmt gemacht durch Kylie Minogue im gleichnamigen Film Street Fighter, der ebenfalls im selben Jahr, dann glaube ich 94 erschien, nach Super Street Fighter 2. Den habt ihr aber sicherlich gesehen, oder? Den Street Fighter Film.
Ja, hallo! Jean-Claude fucking Jean-Claude. Van Damme!
Genau. Van Damme als geil.
Und wir erklären Basti, wer der Van Damme ist?
Das ist der Typ, der auf die zwei LKWs in Spagat macht.
Ich sag gar nichts, okay?
Es war auch der letzte Film von Raul Julia, wer sich an ihn erinnert, der Original
Der Adams Thomas Family. Adams.
Genau, es war sein letzter Film. Er war mit Krebs erkrankt und hatte seine letzte Rolle als M. Bison im Street Fighter Film und tatsächlich Kylie Minogue als Cammy. Kylie Minogue wurde einen Tag vor Drehbeginn gecastet. Bis dahin hatte der Regisseur noch keine Ahnung und er hat im Flieger ein Magazin gelesen, wo er ihr Foto sah und sie war damals noch Soap-Opera-Darstellerin in Australien und ließ sie tatsächlich nach Thailand fliegen, um sie dann in den Film zu holen und sie sagte auch zu, Das Interessante, kurze Fun Facts zu dem Film, weil das ist einfach mega geil. Ich bin vom Sessel gekippt, wo ich das gelesen habe. Das Interessante an dem Film war, dass Capcom aufgrund der Liebe zu ihrer Marke extrem viel Mitspracherecht für sich gesichert hatte. Sie wollten zu Beginn, dass alle 12 oder 14 Charaktere im Film vorkommen, was dann irgendwie so eine bis zwei Minuten Sendezeit für den Charakter bedeutet hätte. Sie wollten unbedingt Van Damme für den Film. Der Film hatte ein Budget von 35 Millionen und 8 Millionen davon kostete Van Damme. Das sprach dann für den Rest. Van Damme hat die gesamte Drehzeit, der Film wurde dann, wie gesagt, in Thailand gedreht. Und Van Damme hat, sag ich mal, so in etwa 80% seiner Zeit nicht am Set verbracht. Ihr könnt euch jetzt den Rest denken. genau, und so, es waren doch ein paar interessante Facts. Trotz allem hat der Film über 100 Millionen Dollar eingespielt, war eigentlich an der Kinokasse kein Flop, natürlich von den Kritiken zerlegt, vor allem die sich an die Darsteller von Rune Ken erinnern oder E. Honda, der mega schlank war, werden sich daran erinnern können, was das eigentlich für ein Drama war für Fans. Jedenfalls blieben wir sehr, sehr lange im Street Fighter 2 Universum. Bis dann tatsächlich mal Street Fighter 3 kam. Doch bevor Street Fighter 3 überhaupt kam, brachte dann Capcom die Street Fighter Alpha Serie, welche ein Sprung zurück war. Die spielte quasi zwischen 1 und 2 und zeigte die Charaktere noch in jüngeren Jahren. Erst 97 kam tatsächlich der Street Fighter 3 und erst 2007 dann Street Fighter 4. Street Fighter 3 ist eigentlich nur auf den Arcades erschienen, hat es nie auf die Konsolen geschafft. Ich habe das selber dann immer auch nur in den Spielehallen gesehen. Hat mich dann auch nicht so überzeugt und war wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es nicht den Sprung geschafft hatte, war, weil nur Rue und Ken von den Originalcharakteren dabei waren. Und wie gesagt, hatte dann damals Capcom schon angefangen, was wir heute als diese DLCs mit extra Charakteren und Gewändern und so weiter kennen, mit diesen Updates rauszubringen. Jedes Jahr kam eine neue Version desselben Spiels raus, war auch schon bei Street Fighter 2, dann auch bei 3 soweit, dann kam Second Impact und dann Third Strike, wieder mit neuen Charakteren. Und bei Street Fighter 4 war es ja dann schon auf der PS3 und Xbox 360 oder PC, die ebenfalls dann in diesen Versionen kamen. Und Street Fighter 4 war auch das erste Spiel, welches auf dem Nintendo 3DS erschien. Street Fighter ist tatsächlich eine der wenigen Serien in der Spielewelt, die so ziemlich auf jeder Konsole mindestens eine Version haben.
Kann man auf dem 3DS gar nicht vorstellen.
Genau. Und wenn du dich erinnerst, in der Nintendo-Folge hatten wir ja noch gesprochen über diesen 3D-Schieberegler. Das war eines der Spiele, das dir dann diese Kopfschmerzen gebracht hatte. Ja, genau. Habe ich tatsächlich auch auf dem 3DS gehabt, ja.
Hat man das dann mit dem Stift gespürt?
Ja, du hattest dann unten noch so ein Feld, wo du mit dem Stift ein paar Sachen
ist denn machen. Zählt dann Blanka als Nintendo?
Genau, um ihn zu füttern, ja. Ja, so kommen wir eigentlich dann auch schon zu Street Fighter 5 im Jahre 2016, wieder relativ einige Jahre nachher. Und der Grund für diese langen Gaps ist eigentlich, dass eben Capcom immer wieder Versionen der gleichen Spiele oder Charaktere bringt. Street Fighter 5 hatte in seiner letzten Version bereits 46 Charaktere in der letzten Champion Edition Version. Und dieses Jahr erwartet uns eben Street Fighter 6, welches als erstes gewisserweise Open World Adventure daherkommen wird. Also es hat natürlich eine Kampfstory, aber man kann sich seinen eigenen Avatar erstellen und dann auch in der Welt herumgehen. Wird es dann sicherlich mehr dazu dann in unserem Review zu dem Spiel geben. Jedenfalls hat dann für mich es war wirklich Street Fighter 2, wo nachdem dann man gemerkt hat, die Innovation Capcoms in dem Spiel ging zurück. Man begann dann halt immer mehr und mehr sich an den anderen Spielbeispielen anzulehnen. So war zum Beispiel Street Fighter EX, dann die erste 3D-Version, ziemlich miserabel, die es auf die PlayStation geschafft hatte. Und so merkte man auch, das Kombosystem zum Beispiel wurde dann immer mehr und mehr angelehnt und ausgeborgt von den anderen Teilen. Was Capcom aber sehr cool machte, waren eigentlich die Crossovers. Ihr werdet es sicherlich kennen. Marvel vs. Capcom, Street Fighter vs. Tekken. Es gab sogar ein Street Fighter vs. Mega Man. Street Fighter X Mega Man, wo man dann Mega Man im Street Fighter-Universum hat. Gab dann noch so ein paar interessante Ableger und Crossovers, die sie rausgebracht hatten. Das bekannteste, für was man heute Street Fighter in der neuen Version kennt und die Generation von Basti kennt, ist wirklich Street Fighter als E-Sports-Spiel. Es ist wirklich
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja? War das Street Fighter Capcom oder war das dieses Marvel Capcom, wo sie diese Fake-Version oder diese Box-8-Version von Mega Man gehabt haben? Weißt du das?
Das ist, wenn ich mich nicht irre, was Marvel X
Capcom. Okay. Ah, ich war so neugierig. Okay.
Kein Thema. Genau, wir hatten vor zu Beginn der Folge darüber geredet, also einer der bekanntesten Street Fighter E-Sports-Kämpfer ist ein Japaner mit dem Namen, also wird genannt The Beast, Ume The Beast, der tatsächlich unter dem Titel Evo Moment 37 kann man das auch auf YouTube finden, der mit nur einem Funken Energie einen 16-fachen Combo geblockt hatte und dann tatsächlich auch das Spiel gewann. Er steht auch im Guinness Buch der Weltrekorde als erfolgreichster Spieler in Turnieren von Street Fighter. Und es gibt sogar einen Spieler, der lediglich den Controller mit seinem Mund steuert, in der Kategorie der quasi körperlich eingeschränkten Menschen. Und auch hier gibt es eine eigene E-Sports-Liga. Also von dem her, Street Fighter hat wirklich tatsächlich sehr, sehr viel bewegt. Doch das Interessanteste an Street Fighter war, dass es nicht nur einfach ein Kampfspiel war, meiner Meinung nach, das ist das, was mich auch mitgerissen hat, nämlich, dass jeder Charakter auch eine Story hat. Und wenn ihr zum Beispiel die Super Nintendo oder Mega Drive Version des Spieles hattet, das Spiel hat tatsächlich eine der dicksten Anleitungen, die es gibt, denn da hat jeder Charakter eine eigene Seite oder teilweise sogar zwei Seiten, wo nicht nur einfach seine Backstory steht, sondern da steht seine Blutgruppe drauf, seine Größe, sein Gewicht, also wirklich tief durchdacht, da haben sie wirklich viel Zeit investiert.
Oh, da grinst der Marketingmensch, ich krieg Zahlen, Daten, Fakten, jawohl, kann man studieren, kann man lesen.
Genau. Also das war wirklich cool, weil man konnte da, es gab dann auch animierte Serien, Comics und so weiter, also man konnte wirklich in die Geschichte dieser Charaktere eintauchen und sie halt auch bis heute miterleben. Und das finde ich halt eigentlich toll an dieser Serie. Es gab tatsächlich dann auch noch zu dem Film Street Fighter ein Spiel, Street Fighter The Movie, The Game, und ist tatsächlich das einzige Spiel, was auf einem Film beruht, welches auf einem Spiel beruhte. Das muss man sich mal zusammendenken. Und,
Entschuldigung, muss ich kurz einbrechen?
Ja.
Double Dragon. Man spricht nicht drüber, die wenigen, die es kennen, schweigen darüber.
Nein,
da gab es dann auch ein Spiel zum Film.
Ein Spiel zum Film? Spiel.
Ja, das war allerdings nur das erste Spiel, das sie dann wieder rausgebracht haben zum Film. Aber dazu mehr dann in unserer Folge, wenn es Double Dragon betrifft.
Wenn wir über Double Dragon, okay, cool. Das habe ich nicht gefunden. Also ich habe nur das gefunden, dass es tatsächlich als solches existiert. Street Fighter selber hat einige Weltrekorde drinnen, wie die Longest Running Fighting Video Game Series, eines der das Bestselling Arcade-Spiel überhaupt. Doch abschließend zu meinem Street Fighter Monolog habe ich auch noch ein wirklich cooles coolen Fun Fact, den ich gefunden habe. Für diejenigen, die Street Fighter halt kennen, es gab ja nach jedem Kampf immer diese Szenen, wo quasi der Gewinner zum verlierenden Charakter noch irgendeinen Spruch gesagt hat, so von wegen, komm wieder, wenn du besser bist und so weiter. Und in der Originalversion oder in der internationalen Version sagt Ryu, wenn man als Ryu gewonnen hat oder gegen ihn verloren hat, sagt Ryu zu dem Gegner, you must defeat Shang Long to stand a chance. Und damals, ja, 1992, es gab kein Internet, was auch immer, Es gab keinen Charakter namens Shang Long in diesem Spiel. Wer ist Shang Long? Fragte sich die ganze Community. Jahre später stellte sich heraus, dass diese Aussage auf einen Übersetzungsfehler beruht. Der originale Satz im Japanischen war "You must defeat my Dragon Punch", weil Dragon Punch ist eben der Move von Ryu. Und Dragon Punch auf Japanisch bedeutet, also war auf Japanisch geschrieben, auf Englisch übersetzt hätte es Dragon Punch geheißen. Doch die japanische Übersetzung ins Chinesische, nämlich Dragon Punch auf Chinesisch, bedeutet Shang Long. Und somit hatte diese Person, die anscheinend Chinese war, die das übersetzt hatte, "You must defeat Shang Long" als Satz in die englische Version gebracht. Und ist ein Magazin, ein britisches Magazin, hatte das herausgefunden und brachte einen Artikel raus, wo sie ganz, glaube ich, über 2 Seiten erklärt hatten, welche Kombinationen, Cheatcodes etc. man eingeben muss oder das Spiel in einer Reihenfolge durchspielen muss, um gegen Shang Long zu kämpfen. Und das war ein April-Scherz. Und sie brachten das im April heraus und in ihrer Dezember-Ausgabe gaben sie dann zu, dass es ein April-Scherz war. Und doch in dieser Zeit hatten das so viele Magazine aufgegriffen und geschrieben, hey, ihr könnt gegen Shang Long kämpfen, endlich wissen wir es. Keiner hat es natürlich bald geschafft, weil es war ein Scherz. Und ja, das war einer der ersten Shitstorms der Welt quasi sozusagen. Also,
liebe Leute, jetzt wisst ihr, wie Gaming-News entstehen. Irgendein Wappler denkt sich irgendeinen Scheiß aus und wir anderen, wir springen auf.
Wir nennen das dann noch News.
genau.
Zuständig für solche News ist Lukas Ipoipeke. Na, ist ja nochmal ein Probiergang erst.
Und man sieht natürlich auch gerade in Zeiten wie damals, wo die Grenzen der Entwicklung standen. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel Chun-Li's Strumpfhosen. Der Grund, dass Chun-Li Strumpfhosen trägt, ist, dass den Entwicklern der Speicherplatz ausgegangen ist. Sie hätte ursprünglich Hosen haben sollen, aber das war nicht mehr möglich und somit wurden daraus Strumpfhosen. Das ist der Grund, warum Chun-Li der Charakter ist, der sie ist.
Also es ist jetzt nicht so, als war damals die Grafik auf einem Level gewesen, wo die Hose extra hat programmiert werden
müssen. Wo die Hose umgehauen hätte.
Drüber malen.
Genau. Also, Alter. Wie gesagt, wirklich der Urvater aller Fighting Games, gestartet bereits 87 und ja, hat dann eine Welle ausgelöst. Jedoch, meine persönliche Meinung, schaffte den Sprung dann anfänglich nicht so in die 3D-Generation. Und da sind wir dann auch schon beim nächsten Sprung. Ich glaube, was war das? Jahr 1994 oder 93, wo...
Sagen Sie der EGB, du brauchst mich nicht from.
Kam,
aber genau. Der Virtual Fighter ist gerade gegangen. Der
Virtual Fighter hat sich gerade verabschiedet.
Ja. Aber es kommt nicht vorher noch was dazwischen, nämlich mein Gebiet. Mein Gebiet. Ich spreche über den legendärsten Fighter aller Zeiten. Es ist das legendärste Fighting Game aller Zeiten. Ich hoffe wirklich, wir werden nicht geflaggt für diese Einspielung. Aber das hat sein müssen. Es hat einfach sein müssen. Mortal fucking Kombat. Mortal fucking Kombat. Gott, war die Recherche geil, weil ich dieses Spiel so feiert. Aber was hat Mortal Kombat so phänomenal gemacht? Was war der Erfolg hinter Mortal Kombat? Wenn ich jetzt sage, Mortal Kombat ist brutal hoch 10, würde jeder sagen, yes, das war's. Aber es gibt noch viel mehr zu Mortal Kombat zu erzählen, als wie das, dass es brutal war. Und zwar hat Mortal Kombat, weil du gerade vorher Grafik erwähnt hast, Mortal Kombat hat grafisch etwas gemacht, was es zuvor nie so gegeben hat. Sie haben absoluten Realismus in ein Game gebracht, indem sie, damals war auf diese Arcade-Games halt alles eher cartoonig, pixelig. Man erinnert sich an die ersten Street Fighter-Charaktere, die waren alle wirklich wie handzeichnet. Hat cool ausgeschaut, waren alles geniale Charaktere, du hast die austoben können, du hast Blanka kreieren können, so Sachen. Mortal Kombat hat ausgeschaut, wie wenn da tatsächlich echte Menschen sich gegenseitig aufs Maul hauen und sich gegenseitig die Wirbelsäule ausreißen. Die haben mittels einer neuen Kameratechnik auch echte Menschen da eingebracht. Die haben mit echter Schauspieler und Martial Artists jede einzelne Bewegung abfotografiert und dann in das Spiel einprogrammiert. Das heißt, alles, was wir da sehen, ist von Schauspielern tatsächlich so gemacht worden und dann quasi ins Spiel übertragen worden in Fotorealismus. Darum schauen auch die Charaktere trotz der digitalen Welt so aus, als hättest du da so ein bisschen einpickt wie so ein Sticker.
Also so aber wie ein Daumenkino, oder was?
Abfotografiert, Step für Step, jeder Frame quasi ist abfotografiert worden und das ist dann eingebracht worden ins Spiel als die Kampfbewegungen. Gibt da ein paar lustige, also was lustige, schöne Interviews von den jeweiligen Schauspielern, die die einzelnen Charaktere dargestellt haben. Die sind auch mega stolz drauf, dass sie damals quasi Liu Kang, Kano, Raiden und so weiter haben quasi vor der Kamera darstellen dürfen für dieses allererste Mortal Kombat. Und wenn dieser Hyperrealismus durch das, waren ja fotorealistische, zwar kleine Pixelfiguren, aber trotzdem fotorealistisch dargestellt, wenn das die Spieler nicht gecatcht hätte, spätestens nach der ersten Runde war er jedem Haken gewesen. Der Mortal Kombat hat etwas gewagt, was es zum Beispiel bei Street Fighter nicht gab. Es blutete aus alle Ecken, Enden, Löcher, überall, wo du hingeschlagen hast, ist Blut gespritzt, getrieft und du hast den Gegner quasi wirklich zu Brei prügeln können. Und das hat Mortal Kombat plötzlich in alle Munde gebracht. Hey, da ist ein Spiel, da kannst du deinen besten Freund so richtig die Fressen polieren. Und am Ende des Matches, falls du oben auf der Brücke stehst und verpasst dann mal so einen Uppercut, fällt er auch noch hinunter in the Pit, dieser erste Level-Finisher, und er wird aufgespießt von einem Haufen Nadeln, Dornen, Schwerter, was auch immer, und blutet da auch nochmal aus alle Öffnungen. Oder du warst geschickt genug, zufällig einen Finisher, einen Fatality zu landen. Aber wie der Adnan vorher schon gesagt hat, diese ganzen Moves waren nicht zugänglich. Das war wirklich Zufall, dass du wieder erwischt hast. Das Einzige, was jeder gewusst hat, der Uppercut schickt dich über diese Brücke. Aber Finisher, für das Mortal Kombat heute berühmt war, im ersten Teil, sie waren schon drin. Es gab Fatalities, nur hat kein Schwanz gewusst, wie. Du hast irgendwie Button-Mashing da am Ende von einer Runde plötzlich reißt ihm die Wirbelsäule raus und hast Fatality. Also ein reinster Zufall. Aber du hast die Server natürlich gefeiert wie den King oder Kings. Weil du hast deinen besten Freund jetzt quasi den Kopf angeschlagen. Du hast einer der wenigen kreativen Finisher am Anfang war tatsächlich von Sub-Zero, wo er dem Gegner quasi die Wirbelsäule aus dem Kopf rausreißt. Aber Finisher waren anfangs primär konzentriert auf, wie trenne ich auf möglichst kreative Art den Kopf des Gegners ab. Oder bring ihn in irgendeiner Weise zum komplett platzen oder röste ihn. Es gab noch einen weiteren Stage-Finisher, neben dem Pitfall gab es noch hinten das Säurebad, in das du hast reingeworfen werden können. Und in einem anderen Level gab es die Stacheln an der Decke oben, anstatt quasi in der Pit unten. Das waren so die Stage-Finisher, die relativ einfach zu machen. Aber Mortal Kombat war plötzlich ein Name. Ein Name, mit dem jeder hat rechnen müssen. Und die Kinder haben sich natürlich gesammelt um diese Maschine, weil sie wollten schauen, wer besiegt wen auf möglichst brutale Art und Weise, wer bringt wen möglichst zum Blirten und bei wem kommt am häufigsten Pusti! Ja, das ist halt, es war einfach ein Phänomen, was die Leute im Sturm erobert hat, aber gleichzeitig die Medien. Die Medien insofern, dass da ist diese brutale Videospieldebatte losgegangen. Mortal Kombat hat ausgelöst, dass die USA angefangen haben, Spiele zu indizieren. Man wird meinen, es muss irgendwas anderes gewesen sein. Nein, Mortal Kombat hat für den größten Aufruhr gesorgt, aufgrund des ganzen blutigen Settings. Muss die Gewalt sein, natürlich Amerikaner, konservativ und bla. Hauptsache in jeder Schule gibt es Sturmwaffen in jedem Schrank, aber dieses Spiel, das verbieten wir. Na, Mortal Kombat hat die Leute wirklich einfach an einem Nerv erwischt, der hat sein müssen. Das war 1992 damals zuerst auf der Arcade und dann ist ebenfalls Mortal Kombat 2 erschienen auf der Arcade mit ein bisschen einem neuen Charakter-Line-Up. Ich habe vorher gerade erwähnt, Liu Kang, Kano, Raiden, Sonya Blade, Johnny Cage, das waren so diese ersten, die hat man kennt. Im zweiten Teil haben sie dann das Ganze ein bisschen erweitert und neue Charaktere vorgestellt, die natürlich entsprechend darstellen müssen. Vielleicht erinnert ihr euch an den großen, großen Endboss von Teil 1, Prince Goro mit seinen vier Händen. Oh. Goro war der einzige Charakter, der nicht per Fotografie eingebracht worden ist, sondern da haben sie so eine Lehmfigur gehabt, so eine kleine Actionfigur, die ist per Stop-Motion dann wiederum abfotografiert haben für diese ganzen Moves. Darum wirkt Goro auch in diesem ersten Spiel so anders. Dasselbe haben sie dann bei Teil 2 mit dem nächsten Besenmod, das war dann dieser Zentaure, Kintaro. Den haben sie ebenfalls mit Stop Motion, sondern so eine Lehmfigur gemacht. Boah, was gab er die drum an, in dieser originalen Lehmfiguren zu haben? Einfach zum daheim irgendwo hinstellen. Das war so geil. Aber anscheinend existieren von Goro ist eine Figur kaputt gegangen während der Dreharbeiten. Zwei existieren nur und eine davon hat sich der Chefentwickler selber, Ed Boon, zu dem Namen gleich noch mehr, hat sich eine von diesen Figuren gesichert und haben da. Und Ed Boon, er ist deswegen ganz wichtig in dieser Geschichte, weil ich glaube, Mortal Kombat war das nicht das, was es heute ist, ohne Ed Boon. Er hat so einen Co-Creator gehabt, dessen Namen ich kurz nachlesen, John Tobias. Aber Ed Boon ist Gamer aus ganzer Seele. Damals gewesen und heute immer noch. Er gilt auch als der größte Troll des Internets, weil er liebt nichts mehr, als wie seine eigenen Fans an der Nase herumführen. Sie ärgern, sie teasen, irgendwo Clues und Rätsel verstecken. Mortal Kombat 1 war schon gespickt mit Rätseln. Du hast, wenn du auf dieser Brücke gekämpft hast, wo der Pit war, gab es bereits im ersten Mortal Kombat die Möglichkeit, Geheimnis zu enthüllen. Wenn im Hintergrund durch den Mond drei Gestalten geflogen sind und du das im richtigen Moment gesehen hast, dann hast du gewusst, yes, das ist Zeit für das Entsperren dieses Charakters. Du hast dann quasi zweimal hintereinander Flawless Victory hinkriegen müssen. Also ohne einen Gegentreffer gewinnen und einen Finisher dann noch hinlegen müssen. Und dann wurdest du herausgefordert von Reptile. Das war im allerersten fucking Mortal Kombat, war so ein Ding drin, aber natürlich ohne Recherche. Und da hast du draufkommen müssen, dass zu dem Zeitpunkt, wenn du hin durch den Mond fliegst, du zwei Flawless Victories und dann nur ein Finish, dass dann Reptile kommt. Auf das hast du mal kommen müssen. Aber Mortal Kombat hat so einen Scheiß in jedem Spiel drinnen gehabt. In Teil 2 nämlich taucht zum ersten Mal Jade auf, die grüne Kampfdame mit dem langen Stock, die taucht immer wieder in den Matches auf und die konntest du auch durch eine bestimmte Kombination, wenn du zum richtigen Moment irgendwas da hast, ist auch sie gekommen und hat dich herausgefordert. Es taucht zum ersten Mal der Ninja Smoke auf, der Graue, der taucht in dem Waldlevel mit diese Gesichter in den Bäumen, taucht er einmal wieder mal hinter die Bäume auf und schaut. Und du hast zum ersten Mal Noob Saibot challengen kennen. Und es war, wenn du in, wie war das, in einem bestimmten Level hast du zum richtigen Zeitpunkt einen Uppercut-Treffer landen müssen. Und wenn dann dieser unten gekommen ist, hast du genau in dem Moment hast du unten einen Start drucken müssen. Und dann wurdest du von Noob Saibot herausgefordert, der zu der Zeit einfach nur eine Schattenfigur war. Der hat kein richtiges Modell gehabt, das quasi einen Schatten bekämpft, der sich bewegt hat wie Sub-Zero. Aber irgendwie die Moves vom Scorpion gehabt hat. Das war eine sehr verwirrende Figur. Kleiner Fun Fact. Noob Saibot, Tobias Boon. Die Nachnamen der beiden Chefentwickler.
Der war mega schwierig zu besiegen.
Noob Saibot war einer der geilsten Charaktere. Aber halt, den hast du da eben anlocken müssen durch gewisse Konditionen. Auf das musst du einmal kommen. Ohne irgendein Cheat Guide oder sowas. Und das zieht sich durch die gesamte Mortal Kombat-Geschichte, dass sie immer wieder solche Goodies verstecken oder Cheats. Später dann in der Krypta haben sie das Ganze gemacht.
Ja.
Aber Mortal Kombat war immer voll mit Easter Eggs und Goodies für die Fans, weil Ed Boon selber für die Fans am liebsten alles gibt und immer so ein kleines Extra nur immer mit dabei hat. Immer nur sowas, womit sie nicht rechnen in jedem einzelnen Teil. Und so ist dann die Geschichte weitergegangen, dass Mortal Kombat 3 gekommen ist. Auch nach wie vor, wir sind nur immer in die Arcades. Es gab noch keinen Konsolenrelease. Mortal Kombat 3 landete auf den Arcades, aber zum ersten Mal, so zumindest was ich nur informiert bin, spricht man darüber, hey, war doch eigentlich geil, wenn wir das jetzt auf die Konsolen gebracht hatten für daheim. Und das haben sie dann quasi, dann haben sie einen Port gemacht von Mortal Kombat 2, weil sie dachten, okay, schauen wir mal, wie das ankommt. Und es landete auf den Konsolen. Allerdings, Nintendo, muss ich mehr sagen? Nintendo und Fatalities. Mortal Kombat landete auf dem Super Nintendo, zensiert. aber komplett zensiert. Es gab kein Blut, es gab Schweiß, es gab keine Fatalities mehr, es gab nur so quasi richtig, richtig feste Uppercuts und der Gegner ist jetzt sehr hoch geflogen, das war's. Und wenn er da in diese Pit runtergefallen ist, auf diese Stacheln, dann hat er nicht geblutet, sondern ist einfach nur dort gelegen. Nintendo halt. Es erschien auch auf.
Was
Ja?
war das der Punkt, wo sie diese Friendship? Oh, sorry.
Na, das war
Alles gut.
später. Okay.
Bei Nintendo war doch das Blut grün, oder? Oder war das nur in
Na,
der
nein, 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 nein.
US-Version?
Das war wahrscheinlich in der US. Es gab gar kein Blut, es gab Schweiß. Schweiß gab's.
Ich weiß nur, wie gesagt, es gibt da eine Dokumentation auf einem gewissen Streaming-Evolution.
Verdammt.
Da wird dieses Thema nämlich auch ziemlich geil erzählt, wie das war. Das ging ja bis vor den Kongress in Amerika.
Ja, das
Ich
war
bilde
das,
mir
wo es alle Haas genannt sind wegen Mortal Kombat.
Eben ein, dass in der Nintendo-Version dann, dass sie es rausgebracht haben, aber mit grünem Blut.
Das kann sein, dass dann Schweiß quasi, aber es wurde quasi auch kommuniziert, das ist nicht Blut, das ist Schweiß.
Okay.
Aber Sega, die sich sagen, ja, fickt euch USA mit eurer Prüderie, hat für den Sega Genesis oder Sega Master System ist auch erschienen, aber Sega hat gesagt, wisst ihr was? Wenn ihr das blutig haben wollt, wenn ihr das brutal haben wollt, wie das Spiel gedacht ist, A, B, A, C, A, B, B, wenn das Spiel losgeht und ihr seid im vollen Mortal Kombat Modus. Ein kleiner Cheatcode zu Beginn des Spiels und du hast Mortal Kombat erleben können, wie sie sich kehren. Jetzt erobert Mortal Kombat die Konsolen nur durch, wirklich, so muss man sagen, durch den Fakt, dass die Bilder hyperrealistisch wurden durch die Darsteller, durch das, dass du halt wirklich brutalst hast deinen Gegner zerfleddern können, denn was anders hat Mortal Kombat zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es gibt noch keine Kombos in Mortal Kombat. Und wer von euch sich denkt, so quasi, weil ich es früher gehasst habe, wenn mein Spätzle nur Sprungkick, 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 nichts anderes gemacht hat. Er hat theoretisch bei diesen ersten paar Spielen keine andere Wahl gehabt. Weil es gab sowas wie Kombos bei Mortal Kombat nicht. Drum schien es auch wie das langsamere Spiel, zum Beispiel erst recht im Vergleich mit sowas wie Street Fighter, wo du Combo und Combo und Combo, das wirkt halt viel schneller. Während du halt bei Mortal Kombat durch ein bisschen Button-Mashing hast du halt einfach nur sehr viel Blut verteilt, aber keine wirklichen Kombos legen können. Das gab's einfach bei ihnen noch nicht. Aber ja, Mortal Kombat hat gesagt, wir sind gekommen, um alles zu erobern, denn es war Mortal Kombat 3 das erfolgreichste Spiel seiner Zeit. So viel Verkäufe wie kein anderes Game. Drum haben sie dann auch relativ kurz drauf, haben sie dann Ultimate Mortal Kombat 3 nachgeschoben, weil in Mortal Kombat 3 hat sich wieder das Line-Up verändert. Es waren Kano und Sonya zum Beispiel nicht mehr da. Die hat man dann im Spiel, hat man sie irgendwo in einem Level hinten angekettet gesehen. Und lauter so, es haben Charaktere gefällt, die halt die eingefleischten Fans gesagt haben, hey, aber ich will. Und darum haben sie Mortal Kombat 3, also Ultimate Mortal Kombat 3 braucht und sind die Charaktere wiedergekommen. Und dann gab es nochmal 1996 Mortal Kombat Trilogy, wo es wirklich alle hast spielen können, inklusive der Bad Boys, sprich Shao Kahn, Kintaro, Goro, du hast die ganzen Bad Boys ebenfalls spielen können in Mortal Kombat Trilogy. Und das war meiner Meinung nach damals auch eines meiner Lieblings-Mortal Kombat und bis heute
Ja.
finde ich eines der besten Mortal Kombats, Mortal Kombat Trilogy, weil du wirklich eine Palette an so viel Fightern gehabt hast. Du hast Nightwolf dabei gehabt, du hast die Cyborgs gehabt, Cyrex und wie hat der andere geheißen? Cyrex und Ermac. Na, Ermac ist der Ding. Fuck, jetzt fällt mir der Name von diesem verdammten.
Cyrex war der Gelbe, oder?
Cyrex war der Gelbe und der andere
Den
war.
Blauen gab es auch noch.
Na, ich meine den Gelben und den Roten. Der
Ah, den
Gelbe und
Rot.
der Rote, das waren Cyrex und Sektor.
Sektor.
Cyrex und Sektor, die wohlgemerkt in der Entwicklungsphase, bevor sie Namen bekommen haben, sind sie nur Ketchup und Senf genannt worden.
Okay. Das
Jedenfalls.
war aber nicht das erste, oder? Das Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3, wo du dann die Kombos hattest, weil da war mein Lieblingscharakter war Kabal und
Genau,
den
Kabal war einer
Sven
der OP-Charaktere aufgrund seiner
bekommen.
Kombos.
Der war
Weil
mega.
was du mit Kabal hast anrichten können, der war so unglaublich schnell. Und wenn du
Das
da
war
wirklich
Hammer.
das gut getimt hast, warst du unbesiegbar mit Kabal.
Ja.
Den haben sie dann in der Konsolenfassung ein bisschen obendrauf sogar. Musst du dir
Ach so,
vorstellen,
okay.
wie der auf der Arcade gewesen sein muss. Die haben auf der
Stimmt.
Konsolenfassung schon ein bisschen obendrauf.
Wahnsinn.
Allerdings begeht nachdem Mortal Kombat oder besser gesagt das Entwicklerstudio Midway Games damals noch, begeht einen großen Fehler. Sie versuchen sich in einem Spin-off. Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, eines der schlechtest bewerteten Spiele der Geschichte.
Okay.
Weil es einfach nur katastrophal war. Es war Side-Scroller mit Sub-Zero halt, der aber so schlecht gemacht worden ist, dass du nicht wie bei einem unteren Side-Scroller, die wir kennen, ist Charakter in der Mitte, du bewegst dich, die Welt um dich bewegt sich, aber der Charakter ist immer zentriert. In diesem Side-Scroller bewegt sich die Welt erst, wenn du den Rand des Bildschirms erreichst. Dementsprechend hast du nie sehen können, ob du gerade auf einen Gegner zurennst oder nicht. Du bist quasi immer in einen Gegner eingerannt und der hat immer den ersten Schlag auf dir gehabt, weil du nicht gesehen hast, dass er auf dich zukommt.
Also quasi das Zelda 2 der Mortal Kombat Reihe.
Im Zelda
So wird
2 nicht
nichts
gespielt, ich muss dir da
machen.
beim Wort
Siehst du?
nehmen. Jedenfalls ist es nicht der einzige Spin-off, den es probiert. Ich mache ein paar Sprünge, aber ich möchte nicht die komplette. Mortal Kombat hat so viele geile Steps. Ihr findet auf YouTube eine geniale Doku zu Mortal Kombat. Es dauert 2,5 Stunden und ich möchte nicht 2,5 Stunden über dieses Spiel reden. Ich fasse das zusammen. Mortal Kombat hat einen zweiten Spin-off versucht, dass tatsächlich, egal wo du schaust, wenn du irgendwelche Compilations auf YouTube oder sonst wo siehst, was hast, die schlimmsten Games der Gaming-Geschichte, Top 10, Top 20, dieses Spiel ist garantiert dabei. Dieses zweite Spin-off, das heißt Mortal Kombat Special Forces. Und wenn ihr euch zu diesem Spiel Videos mit Aufnahmen anschaut, Alter, ist das grottig schlecht. Du spielst als Jax, also ist der schwarze Boxer mit den Metallarmen und hast irgendwie so ein Team an wirklich Special Forces, Polizisten oder sowas. Also das Game ist der letzte Rotz. Die Kameraführung ist Dreck, die Grafik ist Dreck, das Gameplay ist Dreck. Also wie das überhaupt hier ein grünes Licht kriegt, haben hat kennen, das ist mir schleierhaft. Absolut schleierhaft. Aber es gibt ein drittes Spin-off, was wiederum so viel Lob kassiert wie kaum was anderes. Es heißt sogar, dass es eines der besten Mortal Kombat-Spieler aller Zeiten ist. Und das ist Mortal Kombat Shaolin Monks, wo man teilweise zu zweit im Side-Scroller hat kämpfen müssen, wo man wirklich ein Adventure gehabt hat. Ich habe es nie gespielt. Ich kann nur sagen, die Rezensionen, Reviews und die Kritiker sind begeistert von Shaolin Monks. Diese drei
Du, ob du es
Spin-offs.
glaubst oder nicht, ich habe das gespielt.
Dir glaube ich gar nichts.
Ja, das habe ich mir fast gedacht, aber ich
Wie
muss sagen,
na, erzähl mal, wie war
ich habe das
das?
gespielt. Ich habe es voll cool gefunden. Ich meine, ich war, keine Ahnung, 8 oder wie ich das gespielt habe. Aber mein Vater hat es für die PS2 gehabt. Und immer wenn ich irgendwie so Freunde da waren oder was, haben wir das zu zweit gespielt. Und ich habe das eigentlich, also ich habe es echt cool gefunden, aber wie gesagt, ich war 8 oder so. Also, wenn du meinem jüngeren Ich glaubst, das war echt cooles Spiel.
Schau,
Ich
Limons.
glaube dir jetzt einfach mal, ich
Das
glaube
gibt
dir jetzt
es
einfach
halt.
mal.
Ne? Oh, weh.
Wir sind aber jetzt historientechnisch, ich habe jetzt echt ein paar Spiele übersprungen. Ein paar Spiele, zum Beispiel Mortal Kombat 4 habe ich jetzt komplett übersprungen, Mortal Kombat Deadly Alliances, was eigentlich auch Erwähnung verdient hätte, weil das mit Mortal Kombat 4 sind es erst mal 3D gegangen.
Ja, genau.
Damals für die Spieler halt unglaublich, die Fatalities in 3D zum sehen. Aber bis auf das, dass halt für die Spielewelt 3D generell einfach ein Highlight war, gibt's zu Mortal Kombat 4 nicht viel Spektakuläres zu sagen. Deadly Alliances war dann storytechnisch ein ziemlicher Sprung für Mortal Kombat. Weil Mortal Kombat, du hast vorher erwähnt, Street Fighter, da hat jeder Charakter eigene Backstory. Das ist in Mortal Kombat auch so. Jeder Charakter hat eine fucking Geschichte und es gibt eine zusammenhängende Gesamtgeschichte vom ersten Mortal Kombat bis jetzt Mortal Kombat 11 und auch im 12er geht's weiter. Das hängt alles zusammen und es wird sogar hieb- und stichfest erklärt. Obwohl es, und da kommen wir jetzt zu zwei Themen, in Deadly Alliance gab es bereits so eine Art Break, weil dort plötzlich neuer Bösewicht auftaucht ist und alte Helden sind gestorben. Dann gab es Mortal Kombat Deception und Mortal Kombat Armageddon. Und Armageddon hat einmal Tabula Rasa gemacht. Genauso wie der Name sagt, Armageddon. Es gab einen Ort Weltuntergang, es sind alle gestorben. Alles tot. Und Armageddon war so quasi auch der Punkt, wo sie gesagt haben, okay, wir können mit der Story auch abschließen, beziehungsweise können wir ab jetzt wieder mit der Story machen, was auch immer wir wollen. Denn, und jetzt wird es wieder interessanter, es kam zu einem Reboot. einem Reboot im Jahr 2011. Das ist das neunte Mortal Kombat. Und das haben sie dann auch einfach nur wieder Mortal Kombat genannt. Dieses Reboot war aber bitter, bitter Not, denn zwischen Armageddon und diesem Reboot passierte noch etwas, was ihnen sehr wehgetan hat. Mortal Kombat vs. DC Universe. Aber im ersten Moment denken sie Spieler, boah, wie geil! Ich kann mit Scorpion als Superman aufs Maul hauen, ich kann mit Batman als Sub-Zero zerlegen. Aber genau das war das Problem. Jetzt ist plötzlich ein Mitsprechender im Raum, nämlich DC Comics. DC Comics hat gesagt, no. Ihr könnt unserem lieben Superman nicht die Wirbelsäure rausreißen, das wollen wir nicht. Und das, wir wollen. Drum kamen damals die Heroic Brutalities oder irgendwie so um die Kassen. Quasi, du hast mit einem Superman einen Finisher machen können, aber der Gegner ist natürlich nicht gestorben. DC hat sogar verlangt, dass gezeigt wird, dass sich quasi der besiegte, Fatality liegende Charakter noch immer bewegt, dass er zappelt. Der hat am Boden zappeln müssen, damit die Spieler wissen, oh, Superman hat ihn nicht umgebracht, er lebt. Und das ist nur böses Aua-Aua. Ja. Die von Basti erwähnten Friendships, die gab es schon lang. Die sind, glaube ich, mit Mortal Kombat 3 gekommen oder 4.
Ja, glaube ich.
Friendships und Brutalities. Und dann kamen auch die Babalities, die absolute Erniedrigung deines Gegners. Und du ihn nämlich in ein kleines weinerliches Baby verwandelt hast, anstatt ihm zu köpfen. Aber es gab dann auch in Deadly Alliance auch einen netten Finisher, nämlich den Harakiri. Wenn du als Besiegter schnell genug eine Tastenkombination eintippt hast, hast du deinem Freund die Genugtuung weggenommen, dich umzubringen, hast du einfach selber umgebracht. Harakiri. Was ich, das ist so typisch Mortal Kombat und Ed Boon. So quasi, wir hauen einfach was ein, was lustig ist, damit die Leute einen Spaß haben. Und das spürst in Mortal Kombat durch die gesamte Geschichte. Außerdem bei versus DC Universe, weil da hat DC gesagt, hey, das, was euch alle so Spaß macht und was das Franchise so groß gemacht hat, das wollen wir nicht. Und da waren halt einfach schon ein paar sehr böse Steps in der Vergangenheit. Special Forces und Sub-Zero, diese Spin-offs haben einen sehr viel Geld gekostet. Das Studio Midway war quasi zum Zeitpunkt von Mortal Kombat Armageddon bereits schon in Geldnot. Haben natürlich darauf gehofft, dass Armageddon sie da ausreißt. Er hat nicht so hingehauen. Und dann ist Mortal Kombat vs. DC Universe gekommen und das war das Sargnagel. Endgültig pleite und haben gesagt, nein, wir kennen nicht mehr. Was dann passiert ist, ist das Projekt an sich. Jemand hat gewusst, das bringt Kohle. Jemand hat gewusst, das ist geil. Die Leute wollen das. Immerhin war es einmal das bestverkaufte Spiel des fucking Jahres. Und Warner Brothers kommt auf den Plan. Warner Brothers ist mit eingestiegen und hat gesagt, hey, Ed Boon, John Tobias, wie schaut's aus? Wir wollen euch finanzieren. Aber macht euch ein eigenes Ding. Lasst euch von jemandem mit drei reden, macht euch ein eigenes Studio auf. Entstanden ist dann NetherRealm Studios. NetherRealm anhand des NetherRealms, der halt immer die Erde angreift. Und NetherRealm Studios hat dann 2011 Mortal Kombat wirklich wiederbelebt, weil Mortal Kombat 2011 gilt unter Fans als wirklich das Magnum Opus, das beste Mortal Kombat, was sie gebracht haben, weil da waren die Charakterdesigns, waren geil, das Gameplay war geil, du hast die Krypta plötzlich richtig geil drinnen gehabt, es hat im Niner hast du dann zwischen Kampfstile wechseln können mit nur einem Tastendruck. Mortal Kombat 9 hat so viel richtig gemacht, auf so vielen Ebenen, dass die Fans einfach begeistert waren. Und wir waren auch schon in einer Konsolengeneration, die Grafik endgeil. Bitte, Adman.
Und war das nicht das erste, das 9er, wo du dann diesen coolen Story-Modus hattest, oder? Wo du dann quasi die Story
erklären. Sie haben sich mehrfach an Stories versucht. Es gab auch einen RPG-Mode. Du hast in einem der Mortal Kombats tatsächlich so richtig RPG-mäßig durch die Welt spazieren können, Truhen öffnen, Münzen sammeln, Quests annehmen. Das hat's gegeben. Aber es war die reinste Katastrophe.
Ja.
Aber es hat im Mortal Kombat 9 dann, soweit weiß ich, ist noch. Ich hoffe, ich vertausche jetzt nicht immer. Es gibt so viele Mortal Kombat, aber im Niner hat es diese ganzen Minigames wiedergeben. Das, was die Fans geliebt haben, das Test Your Might, dieses Button-Mashing, damit du die die Scheiben durchhaust, die Steine durchhaust oder dann irgendwann den Diamant durchhaust. In Mortal Kombat 9 hat es dann auch die Minigame mit quasi so Mario Kart-Verschnitt gegeben, wo du spielen musst kennen. Mortal Kombat quasi Mario Kart. Es war einfach schon wieder so viel für die Fans da, was du einfach gemerkt hast, okay, da hat wieder Ed Boon einfach alles entschieden, was er entscheiden hat können.
Ja. Es war ja das Erste, weil sonst hast du ja gekannt bei Kampfspielen, du wählst deinen Charakter und kämpfst dich quasi durch die Story mit ihm und dann einfach einen Charakter nach dem anderen. Und beim Neuner war es ja so, dass die Story wirklich ein fixes Spiel war, ja, wo du wechselnd einen anderen Charakter gespielt hast, also eine andere Kampfszene gehabt hast.
Da sind auch Hauptcharaktere in dieser Story getötet, genau, worden. Genau. Liu Kang ist fucking getötet worden.
Genau.
Ja. Liu fucking Kang, wie kommt man? Also es ist wirklich einiges passiert in Mortal Kombat 9 und sehr viel davon richtig. Es sind diese Türme sind vorgestellt worden, diese Kampftürme, die dann auch zwischendurch gewechselt haben. Online-Gaming ist plötzlich gepusht worden. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich war nie ein Fan davon. Ich habe, glaube ich, jedes Mortal Kombat irgendwo mal gespielt. Einige habe ich daheim gehabt, Mortal Kombat X sogar in der Limited Edition mit der Scorpion-Figur. Aber Online-Gaming war nie so meins. Aber Mortal Kombat 9 holt plötzlich Mortal Kombat nicht aus der Versenkung, sondern kassiert so viel Lob auch von Fans und Kritikern gleichermaßen. Aber wenn man sich denkt, ja, jetzt sind sie auf dem Peak, jetzt besser, dann kommt Mortal Kombat X daher, Mortal Kombat 10 mit einem phänomenalen Trailer, also Teaser-Trailer, wo du siehst, wie Scorpion und Sub-Zero sich in einem Wald aufs Maul hauen vom Fans. Ein so geiler Trailer, leider musikalisch mit Hip-Hop unterlegt. Aber Mortal Kombat X sitzt im Ganzen einfach grafisch nur uns drauf, technisch nur uns drauf. Plötzlich sind die Moves und die Charaktere nur so viel ausgefeilter. An was Mortal Kombat X gemacht hat, wofür ich sie so abfeiert. Und das war der geilste Move, den Ed Boon hätte machen können. Ich meine, sie haben jetzt einen Deal mit Warner Brothers. Plötzlich taucht der fucking Predator auf, als spielbarer Charakter. Es taucht das Alien aus der Alien-Serie auf. Es taucht Freddy aus Freitag der 13. Also nicht Freddy. Freddy Krueger hat es früher schon mal gegeben. Ich meine, Jason Voorhees taucht auf. Fuck, wie gern habe ich mit Jason gespielt. Der Charakter war so geil zum Spielen und seine Moves. Das hat so zu dieser Figur Jason Voorhees passt. Mortal Kombat X stellt nur mal die Story auf den Kopf, stellt so viele geile neue Charaktere vor, die Devora, dieses Spinnenwesen, Kotal Kahn, diesen Inka-Gott, den du plötzlich spielen kannst. Mortal Kombat 10 war das volle Paket auf Mortal Kombat 9, nur mal drauf. Eine Steigerung, mit der du nicht gerechnet hast als Fan, weil in Mortal Kombat 9 war doch schon großartig, aber na, Mortal Kombat X wird nur geiler. Und dann kommen sie in Mortal Kombat 11 daher und haben nur mehr geile Spiele. Oh Gott, Mortal Kombat 11. Ich habe es gewonnen beim Gewinnspiel. Ich habe einen Rucksack gekriegt, einen Mortal Kombat Rucksack, ein T-Shirt, einen Schlüsselanhänger und dieses fucking geile Spiel. Und es ist, Mortal Kombat 11 hat sich gedacht, hey, wir bringen jetzt komplett personalisierbare Charaktere. Du kannst da aussuchen, was für Waffen die dabei haben. Du kannst da aussuchen, welche Kampfstile du spielst. Du kannst die Outfits verändern. Du kannst bestimmen, welche Maske Sub-Zero und Scorpion oben haben. Wie das Restliche. Du hast das alles so personalisieren können. Und du hast gedacht, das ist doch schon geil, dass ich wirklich den Charakter meinem Kampfstil anpasse. Und dann sagt Mortal Kombat Earth, oder besser gesagt Ed Boon so, ihr wisst was, ich hab so einen Spaß gehabt mit dem Alien und dem Predator. In Mortal Kombat 11 schenkt mir euch fucking Arnold Schwarzenegger mit dem Terminator. Mir ist fast einer angegangen, als ich dieses Reveal gesehen habe, dass der Terminator, der T-100, also wirklich, dass der auf, oh, Alter. Und was für geile Moves der hat. Was, wenn es mit der kleinen Schrot, wenn er die aushält und richtig mit seinem Terminator, diesem Handgelenk-Nachlademove, tschak, tschak, hasta la vista. Und ich glaube, sie haben sogar
also Arnie Sinan, mittlerweile glaube ich wirklich, du bist Fan von Mortal Kombat oder täuschst.
Mortal Kombat drückt bei mir alle Knöpfe richtig. Sie haben Katastrophen abgeliefert, keine Frage. Aber das ist halt, wenn du der richtige Fan bist, dann gestehst du auch, wenn ein Franchise Scheiße baut. Und sie haben Scheiße baut durch die Bank mit diesen Spin-offs. Ja. Und aber wenn du überlegst, sie haben storytechnisch trotzdem wieder einen roten Faden eingekriegt, indem sie in Mortal Kombat 9 quasi hat Raiden, jetzt kurz mal auf die Story, hat Raiden durch sein Donner-Gott-Amulett eine Nachricht in der Zeit zurückgeschickt an sich selbst um zu verhindern, dass es zu den Ereignissen von Mortal Kombat Armageddon kommt. Und so ist die Story entstanden von Mortal Kombat 9 nach Armageddon. Also es gibt trotzdem, sie sagen nicht, Armageddon ist nie passiert, die Spiele vorher, die Story ist nicht kanonisch. Nein, nein, die Story ist kanonisch. Aber wir haben eine Idee, wie man unseren Kanon jetzt einfach verändert. So geil. Aber das ist halt
Egal,
Mortal
ja.
Kombat und Ed Boon. Und dieser
Es beginnt
Mensch.
ja auch damit, ne? Also 9 beginnt ja auch damit, dass alle draufgehen im Intro-Part. Und da passiert genau dieser Move, den du gesagt hast, ja, dass sie dann, da zeigen sie quasi nochmal diese Armageddon-Story auf, damit alle wieder abgeholt sind und schießen dieses Signal und dann passiert das eben mit dieser Zeitreise.
Genau, das ist es. Und mit dem haben sie einfach einen roten Faden von Teil 1 bis heute noch.
Ja.
Und wenn ein Spiel so viel richtig macht, man, sicher, es ist nicht perfekt, es sind manche Kombos sind immer nicht ganz ausgefeilt und ich hoffe, ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ich hoffe, sie streichen beim nächsten, beim 12er, streichen sie das mit dieser unterschiedlichen Kampfstile, weil das hat mir ein bisschen, mich persönlich, hat's verwirrt. Ich habe es lieber, der Charakter hat einen Kampfstil und ich habe ein Moveset, was ich mir merken muss. Und nicht, ich habe drei Kampfstile und jeder Kampfstil hat dann wieder eigene Kombos drinnen. Das ist mir too much. Ich bin früher schon mit meinen Notizlisten da gewesen, mit den Brutalities und den Fatalities zu jedem Charakter. Ich muss das nicht auch nur in unterschiedliche Kampfstile unterteilen. Und ich hoffe, hoffe, hoffe wirklich, dass sie ein bisschen übersteigen von diesem Online-Forcieren. Wir haben es nämlich in Teil 9 und X. Haben sie dieses Online-Ding so aufgebauscht. In X hast du ja gleich zu Beginn aus der Fraktion wählen müssen, dann hast du alles, was du erspielt hast, hast du für deine Fraktion gespielt. Und am Ende von jeder Season, von jedem Monat, da ist die Fraktion belohnt worden. Na, sorry, ich will auf der Couch sitzen und meine Freunde aufs Maul hauen. Ich will nicht irgendeinen Online-Fraktionskrieg, das brauche ich nicht. Wirklich nicht. Aber insgesamt hat Mortal speziell mit diesem Remake seit 2011 wieder alles richtig gemacht. Aber es ist auch jetzt wieder in den richtigen Händen mit Ed Boon. Der war es ja, das Reveal von Mortal Kombat 11 war das? Oder war das die Ankündigung von Mortal Kombat 11? Das ist ja bei irgendeiner Gamescom, hat er irgendwas präsentieren sollen und hat eingefädelt, dass nur ganz kurz mit einem Lichtblitz das Mortal Kombat Logo projiziert wird. Und dieser Dorn, dieser Spike von Scorpion ins Bild fliegt. Get over here! Und zack, wieder schwarz. Und dann ist er da schon so, oh, sorry, I think they started the wrong clip there. Well, let's go on. So richtig, so ganz ladi da. So, ich habe euch gerade das nächste Mortal Kombat angeteased, aber ich mache jetzt weiter, wie wenn nichts gewesen war, ihr Ficker. Das ist Ed Boon. Und ich feiere den Menschen so. Er auf Twitter folgen ist auch so lustig, weil er trollt die Leute und segiert die Leute vom Feinsten. Also Mortal Kombat, ich bin nicht einfach nur Fan, sondern ich stehe dazu, bin absoluter Fanboy.
Genau, du hast mir total wieder Lust gemacht, das wieder zu spielen. Also ich kann mich noch erinnern, ich war ja dabei bei den Anfängen in der Volksschule, wie wir geschlichen sind nach Hause zu einem
Du machst
Freund.
uns so alt in der Volksschule. Alter, überleg mal, was das gerade
Ja, vor
heißt.
40 Jahren ungefähr, nicht? Und wie wir dann heimlich quasi Mortal Kombat gespielt haben, weil es so brutal war. Und immer wenn die Mama reinkommen ist, haben wir kurz aufgehört, weil das war eh Computerspiel, das war eh nur für Kinder. Und dann haben wir uns wieder die Fresse eingeschlagen. Also das war unbeschreiblich, ja. Das hat so eine Welle losgetreten. Mortal Kombat hat mich aber schon auch verloren, ja. Also du hast dir erzählt von dem Open World, ich weiß nicht, welcher Teil es mehr war, aber, ja, wo man dann als Scorpion irgendwie herumgelaufen ist und Kisten
Nicht
geöffnet
einmal
hat und
wirklich
so.
als Scorpion, du warst irgend so ein Non-Name-Charakter.
Ich weiß es
Der
nicht,
hat,
ja.
nein,
Das,
da haben sie einen eigenen Charakter erschaffen, dessen Ausbildung du quasi mitverfolgst. Und
ja,
das ist
genau.
interessiert gar
Ja,
keine Sau.
was
Ich will fucking
spannender als
Scorpion und
das,
Liu
ja?
Kang.
Und da hat es mich erfahren und da habe ich mir geschworen, nie wieder in Mortal Kombat anzugreifen, weil es hat sich sehr, finde ich, auf der Brutalität damals ausgeruht. Und ich finde, es ist das Spiel mit den unsympathischsten Charakteren der Beat'em-up-Geschichte.
Aber sie haben mit den neuen Teilen, also Mortal Kombat 9, X und 11, haben sie die Fatalities und diese ganzen Moves, die mittendrin kommen, auf so ein geiles Level. Mortal Kombat 9 hat die X-Rays vorgestellt, dieses quasi, dass du mitten im Fight
Ja.
jemanden an Arm oder an Rippen brechen hast können. Und dann ist so X-Ray-mäßig reingezoomt worden, du hast das richtig gesehen. Das war damals, Alter, wie geil. Aber es war halt dann 4, 5, 6 Mal pro Fight und das hat sich halt relativ schnell abgelutscht. Von dem sind sie wieder weg. Jetzt gibt es dafür so ich weiß nicht, wie es heißt, aber so Moves, wo du wirklich dem Gegner echt scheiße zu. Also an Brutalität haben diese drei Spiele jetzt, 9, 10 und 11, alles andere in den Schatten gestellt. Die Fatalities, die jetzt, und da sind wirklich Sachen dabei, wo du da auf dem Fernseher siehst, so, oh, scheiße, Obwohl du das gerade ausgeführt hast, du wusstest, was kommt, aber trotzdem, oh, scheiße, du, das wäre nicht mehr zuschauen.
Ich hab's gewusst und hab mich trotzdem erschreckt.
Genau, so in dem Stil. Aber Mortal Kombat X und 11. Diese zwei Spiele, ich bin so froh, dass ich mir's geholt habe. Für Mortal Kombat X habe ich damals für diese Scorpion-Figur insgesamt 120 Euro hingelegt fürs Spiel mit der Figur. Und ich habe keinen Cent bereut. Die Scorpion-Figur steht bei mir immer noch und ich habe das Spiel echt gefeiert. Aber Mortal Kombat 11 hat wieder so geile neue Charaktere vorgestellt und einfach, X hat so geile neue Charaktere vorgestellt, das ist einfach Hammer gewesen. Und X und 11, wenn du wirklich sagst, du hättest wieder Bock auf Mortal Kombat und möchtest aber das Feeling von früher, hol dir entweder Mortal Kombat X oder Mortal Kombat 11. Ich glaube, beide sind aktuell im PlayStation Store stark reduziert. Und bei Mortal Kombat 11, da gibt's nur Ultimate-Fassung. Da sind dann die DLC-Charaktere auch noch mit dabei. Also dann hättest du quasi einen Terminator schon fix mit drinnen.
Und sie haben die Story die Story ist ja wirklich zusammenhängend dann umgesetzt von 9 bis 11 mit dem DLC. Da gab es ja nach dem 11er noch so einen DLC, den sie letztes Jahr rausgebracht hatten, wo sie dann diese Story auch nochmal abgeschlossen haben. Deswegen sind die alle so.
Ich glaube, das war die Ultimate Edition, in der die Story fertig oder dann weitergeführt wurde.
Weitergeführt hat, genau. Ja. Und die zusätzlichen Charaktere auch brachte. Also so gut erzählt. Und da merkt man, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen. Vielleicht die Handschrift von Warner Brothers, vielleicht, dass da jetzt auch ein paar Filmregisseure dabei sind oder so, keine Ahnung, Filmschreiber, Autoren, weil es ist wirklich eine geile, geile Story. Also
ich habe bewusst, Bros, die ich habe uns bewusst solche Perlen gebracht haben, wie Justice League oder Suicide Squad, Warner Bros.
Ich habe bewusst die Filme ausgelassen.
Nee,
obwohl,
da kommst du jetzt nicht rum. Du kommst
obwohl, nicht.
Tatsächlich. Thema Mortal Kombat um Christopher Lambert herum.
Du kommst nicht herum.
Christopher Lambert, der uns jetzt auf der Comic-Con hat hängen lassen, leider. Aber Mortal Kombat, der erste Film, eben der mit Christopher Lambert als Raiden oder Christopher Lambert. Ist ja eigentlich Franzose. Der erste Film gilt tatsächlich als Erfolg. Der erste Film ist tatsächlich nicht einfach nur ein Guilty Pleasure Movie, sondern war ein Erfolg und Ed Boon und John Tobias sind auch sehr stolz auf diesen ersten Film, weil er wirklich grandios gelungen ist und sie finden auch, dass die Charaktere in diesem Film sehr gut zur Geltung kommen. Der zweite ist der letzte Dreck. Der zweite ist halt leider der letzte Dreck. Aber
gibt ihnen einen Ruck.
Auf diesen ersten Teil sind sie tatsächlich stolz und es ist so ein 90er Jahre richtig Trash-Film, geil. Und er ist geil. Wenn du du ihn anschaust mit diesem Mindset, das ist eine Videospielverfilmung und es sind die 90er, dann ist dieser Film einfach cool. Und wenn du mit diesen Spielen aufgewachsen bist, oder wenn du es wieder Basti irgendwann später gespielt hast, dann ist der Film trotzdem cool zum Schauen, weil du halt die Charaktere sehr gut umgesetzt siehst. Teil 2 kann man sie wirklich schenken. Das ist Sport, das ist eigentlich eure Gehirnzellen, verschont eure Augen und euer Hirn. Schaut euch Mortal Kombat 2 Annihilation nicht an. Aber das Remake 2021, dieser Kinofilm, der letztes Jahr gekommen ist, fuck, war der gut. Ich kann es nicht anders sagen. Der war gut. Der hat mich erwischt mit null Erwartung. Ich bin davon ausgegangen, ich sehe jetzt gleich Rotz. Ich bin wirklich eingegangen, wenn es ein bisschen besser ist als Rotz, bin ich schon glücklich. Okay. Und dann war der Film echt gut. Es war jetzt nicht bahnbrechend geil. Es war jetzt nicht so, ich will mir den jetzt 10-mal anschauen. Aber er war wirklich gut gemacht. Er hat eine okay Story gehabt. Was erwartest beim Videospielfilm für eine gute Story? Und die Storys sind halt immer meh. Aber die Charaktere, die drinnen waren, ich habe fucking Kung Lao auf dem Bildschirm gesehen. Kung Lao war einer meiner Lieblingscharaktere zum Spielen mit seinem Hut. Vor allem hat er so geile Brutalities in den nächsten Spielen. Da hat er einen Move, wo er seinen Hut auf dem Boden wie so eine kleine Kreissäge tut. Dann nimmt er den Gegner bei die Fierce und zirkt ihn quasi dick first in diese Kreissäge und teilt ihn in zwei Hälften. Einfach, ja. Kung Lao im Film und Kabal war kurz zum Sehen. Kano ist dabei, wobei Kano grandios gespielt ist. Ich bin ein OV-Nazi, ich schaue prinzipiell nur auf Englisch. Der Schauspieler macht den Kano so geil. Man sieht Reptile, man sieht Sonya, man sieht Jax und man sieht. Es ist einfach mit den geil.
Mini-Armen.
Ja, richtig das geil gemacht. Man sieht, wie Jax seine Arme im Film verliert. Genau. Und es ist tatsächlich, ich glaube, dass das tatsächlich sogar kanonisch ist. Ich kann mich erinnern an dieser Dokumentation, dass Jax seine Arme tatsächlich auf irgendeine Weise verliert. Und ich bilde mir ein, dass im Sub-Zero auch im kanonischen Spiel die Arme opfriert und bricht.
Ja, das ist im Spiel, in der Spielstory auch so, ja.
Also Mortal Kombat hat sehr, sehr viel richtig gemacht. Der erste Film, Kultstatus, der neueste Film. Ich muss sagen, ich freue mich auf den zweiten Teil. Ich hoffe, dass sie zumindest dasselbe Level halten. Dann bin ich nicht enttäuscht und fühle mich in der Zeit, wo ich den Film schaue, als Mortal Kombat Fanboy, und ich bin ein absoluter Fanboy, fühle ich mich gut unterhalten. Nochmal, sie haben nicht das Kino neu erfunden, aber der Film ist für einen Mortal Kombat Fan gute Unterhaltung.
Als Origin Story war es ein guter Anfang. Dabei muss man sagen, die animierten Filme, weiß ich nicht, ob du die gesehen hast.
Nein, die habe ich nicht gesehen.
Der ist sehr gut.
Die sind zu empfehlen, das stimmt. Da gibt es eigentlich keinen schlechten. Und gerade wenn du auf die Lore von Mortal Kombat stehst,
genau,
die sind wirklich gut gelungen.
Die sind, genau.
Aber dieser neue Film, speziell der Fight Scorpion gegen Sub-Zero, fuck, war das gut gemacht. Ah ja, wo wir gerade von der Lore sprechen. Ich habe vorhin erwähnt, Ed Boon ist ja so fannah. Mortal Kombat ist eines der wenigen Spiele, was Fans zuhorcht, wenn die anfangen, Theorien aufzustellen. Im allerersten Mortal Kombat gab es im Hintergrund, ganz weit im Hintergrund, zwei Charaktere, die man kämpfen sah. Einer davon war in Flammen. Einer davon war in Flammen und die Fans haben immer geglaubt, das ist irgendein Charakter, so wie Reptile, den kann man freischalten. War es aber nicht. Das war wirklich einfach nur ein Hintergrund. Mehr war es nicht. Und die Fans haben aber nicht locker gelassen, haben gesagt, okay, wir wollen es wissen, wir stellen Theorien auf. Und dann gab es die Theorie, dass dieser Charakter sogar einen Namen hat, nur den habe ich tatsächlich vergessen. Die Fans haben den einen Namen gegeben, den ich wirklich, wirklich leider vergiss am Scheibenkleister. Mir fällt es wirklich nicht ein. Blaze was. Die haben ihm den Namen Blaze, weil er halt brennt, haben sie ihm den Namen Blaze gegeben. Dieses Gerücht, diese Fantheorie von damals hat Ed Boon aufgegriffen und den Charakter Blaze eingeführt in Mortal Kombat. Und Blaze ist auch der Boss, der Endboss von Mortal Kombat Armageddon, der letzten Endes alle auslöscht und umbringt.
Wirklich?
Der hat eine Fantheorie genommen und hat daraus einen spielbaren Charakter gemacht. Und das hat er nicht nur dieses eine Mal gemacht, das hat er immer wieder gemacht, dass er Fans beobachtet und zugehört hat, ja, was die online tun und so weiter, und dass er denen eher eine Theorien aufgreift und ins Spiel einbringt. So ist zum Beispiel auch der Charakter Scarlet entstanden, weil sich Fans gedacht haben, sie hätten auch mal irgendwo im Hintergrund eine quasi rote Version von Jade gesehen, haben sie gedacht, okay, es gibt Kitana in lila, Kitana in blau, es gibt Melina in lila, es gibt Jade in blau, also da gibt's jetzt nur eine rote Kämpferin und das ist die Scarlet. Ebenfalls reine Fan-Fiction-Theorie, Ed Boon hat sie aufgegriffen und es gibt einen Charakter Scarlet. Also er ist extrem fannah und das macht er so sympathisch und ich glaube seine Spiele auch so erfolgreich, weil du spürst, das ist von einem Fan für Fans. So, und jetzt ist mein Mortal Kombat-Monolog beendet. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt, ich bin einer, mich muss man aufhalten, wenn ich zum Quatschen bin.
Wir kommen ins Jahr 93 jetzt, oder?
Basti ist schon fast auf der Welt.
Er ist vielleicht ist er geplant. Nein, nicht einmal geplant.
Vielleicht ein schmutziger Gedanke. Aber 93, Michi, Virtua Fighter.
Es ist soweit.
Ja, wieso? Wieso haben wir das Spiel in die Reihe aufgenommen? Es ist jetzt nicht unbedingt, jetzt mal so ein Haushaltsname wie Mortal Kombat oder Street Fighter. Aber was Virtua Fighter ja schon im Namen quasi versteckt hat, ist die Andeutung auf Virtual, also virtuell, und dass das Ganze das erste Mal in 3D passiert. Und Virtual Fighter war wirklich das erste Fighting Game aus dem Jahr 93, das von Sega in Zusammenarbeit mit dem Studio AM2 entwickelt worden ist und hat den Startschuss für das dreidimensionale Fighting Game Prügelspiel eigentlich ins Leben gerufen und ist eines der wenigen, wenn nicht sogar das einzige Spiel oder nennen, sagen wir eines der wenigen, das 1998 sogar vom Smithsonian Institute aufgenommen worden ist im Bereich Kunst und Unterhaltung, weil es halt wirklich diese
Entschuldigung.
3D.
Entschuldigung, ich finde das lächerlich, aber willst du nicht zu werden?
Lächerlich, ja, du musst denken, ich meine, es ist halt das Super Mario 64 der Beat'em'ups, der Fighting Games.
Alles gut.
Ja. Alles gut. Ja, es war kein Mortal Kombat, entschuldige.
Nein, nein, aber nein, selbst was Mortal Kombat in Smithsonian einigen als Kunst und Kultur, hätte ich gesagt, habt ihr dann doch schon.
Kunst und Unterhaltung, nicht Kultur.
Entschuldigung, Kunst und Unterhaltung, ja.
Naja, das ist was ganz anderes, gell?
Ja.
Ja, und wie bereits jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt, es war das erste 3D-Kampfspiel. Damals eben nur auf Arcade-Maschinen. Und ja, dementsprechend erfolgreich. Und problematisch zu der Zeit war, wer in der Sega-Folge aufgepasst hat, das war die gleiche Zeit, wo die ganzen Konsolen wieder interessant wurden. Also gerade bei Sega auch. Und die damaligen vorhandenen Konsolensysteme oder Heimkonsolensysteme waren das Master System und Kenner der Sega-Folge wissen, das waren gerade mal 8-Bit. Und auch das Mega Drive, der Nachfolger, waren gerade mal 16-Bit. Da war eine Darstellung von 3D-Welten einfach, ja, es war einfach nicht machbar. Kohle wollte man trotzdem machen. Und hat sich Sega dann einfach gedacht, gut, dann mach mal einen 2D-Ableger. Und der ist dann fürs Mega Drive erschienen im Jahre 96. War jetzt nicht unbedingt so der große Erfolg. War zwar im Grafikstil von der Automatenvorlage gehalten, aber ja, ist einfach nicht an das Gleiche rangekommen. Versucht ist das Ganze, also erfolgreich umgesetzt ist das Ganze dann erst auf den 32X worden. Also auch, das war für das Sega Mega Drive der Aufsatz, also CD-Aufsatz nicht, sondern die Erweiterung.
Genau.
Also wie gesagt, aufmerksame Hörer der Sega-Folge wissen, das 32X war ein leider nicht sehr langlebiges Experiment, sage ich jetzt einmal, von Sega, um die Möglichkeiten des Mega Drives zu erweitern. Und da war es dann auch zum ersten Mal halbwegs möglich, quasi diese 3D-Renderings oder diese 3D-Möglichkeit des Virtual Fighters zu den Heimkonsolen bringen. Wirklich erfolgreich hat das dann erst am Sega Saturn funktioniert, also auf dem Nachfolgegerät von Mega Drive. Da kam dann Virtua Fighter wirklich für die Heimkonsolen raus und war, sagen wir, nahe an dem, was man aus der Spielhalle kannte, dran. Wirklich gut umgesetzt war dann eigentlich erst Virtua Fighter 3 auf dem Dreamcast. Da war es dann eigentlich schon wirklich eine fast 1:1 Umsetzung mit natürlich ein paar Abstrichen. Und spätestens mit Virtua Fighter 4 auf der PlayStation 2 war es 1:1. Also da war dann wirklich schon das gleiche, die gleiche Qualität möglich, die man aus der Spielhalle kannte. Wir haben anfänglich schon kurz darüber geredet, Kombosysteme. Das ist bei Virtua Fighter, es ist jetzt kein schwieriges Thema, es ist ein breites Thema, weil eigentlich ist im Vergleich zu anderen Kampfspielen ist die Steuerung wirklich einfach und intuitiv. Es gibt genau drei Basisbefehle: Schlagen, Kicken und Deckung. Und das ist mit einer Taste ausführbar. Und mittlerweile, wir kennen alle die Controller der heutigen Generation, haben wir weit mehr als drei Knöpfe. Was die ganze Sache allerdings etwas komplizierter macht, ist, dass du mit sämtlicher Bewegung, die du dann zu dem Drücken der zum Beispiel X- oder Quadrattaste ausführst, schon eine Art an Combo dazu kriegst. Also sprich, du hast dann für eine Figur, sagen wir, gut 60 Bewegungsmöglichkeiten nur von einem Charakter. Und das Besondere bei Virtua Fighter ist auch, dass sie ziemlich verschiedene Kampfstile ins Spiel bringen. Also ob es gibt den Wrestler, es gibt den Mönch, es gibt den Samurai, also es,
Ninja, ja.
Ninja, also es gibt jede Menge Kampfstile in diesem Spiel und das macht einfach diese den Ausmaß an Kombo-Möglichkeiten oder Steuerungsmöglichkeiten in diesem Spiel so ewig lang.
Ja, vor allem das Interessante bei Virtua Fighter war ja, es gab ja bis als Virtua Fighter kam schon eine Menge von Kampfspielen und die Kampfspiele waren ja eigentlich davon getrieben, dass man diese Special Moves hatte, die ja, sagen wir es mal so, überirdisch waren, wie Feuerbälle oder unglaublich hohe Sprünge und sonstiges. Und Virtua Fighter hatten sie gemacht mit dem Versuch, realistisch Kampfmoves reinzubringen. Also es gab keine Feuerbälle oder irgendwas ähnliches, sondern man hatte sich wirklich an diese Kampfstile angelehnt. Und das war das Interessante daran, dass es in Theorie...
Du hast langweilige Falsch ausgesprochen.
Aber das war das Interessante an dem Spiel. Es war halt realitätsnah.
Du hast das schon wieder falsch ausgesprochen.
Obwohl es Virtua Fighter hieß, ja.
Das war auch das erste Beat'em'up, das wir zwei gespielt haben. Hatten.
Ja, genau. Ich
damals
genau.
Am PC.
Ja.
Mit geteilter Tastatur.
War das auf einer B-Disc?
Das war, glaube ich, in einer Spielesammlung, die es früher gegeben hat, um 100 Spiele um 20 Schilling oder so. Und da war Virtua Fighter 4 drauf.
Basti, Schilling war die frühere Währung von Österreich.
Habt ihr das in Geschichte schon gemacht?
Hab ich in Geschichte gelernt, ja.
Okay, wow, das heißt, okay, passt.
Nein, habt ihr das wahrscheinlich auch in irgendeinem Gaming-Magazin, wo das so CD, die draußen drauf pickt ist.
Oh, das war doch, wie geil war das? Ah. Wie geil war das damals?
Die, ja. In die Trafik, da hat nie was funktioniert.
Holen,
da hat nie raus, was funktioniert.
Und man hat nicht mal einen scheiß Trailer schauen können, weil alles hin war.
Ja. Ah,
das waren schöne Zeiten. Also. Nicht immer, aber ja. Ja.
Ja, es ist ein früher war alles besser Podcast.
Ja, du hast halt im Endeffekt falsch ausgesprochen.
Eben, das ist. Na gut. Weiter mit dem langweiligen Fighter, Virtua Fighter, Entschuldigung.
Ja, wie gesagt, abgesehen davon, das ist halt der erste große 3D-Ableger oder der Urvater oder Großvater des 3D Fight Games. Hat es dann zwar relativ viele Ableger davon auch gegeben, also es gibt bis dato nur Virtua Fighter 5, Final Showdown ist jetzt quasi der letzte, der auch 21 für die PS4 erschienen ist, der auch immer noch sehr, sehr gerne für E-Sports-Events verwendet wird. Einfach aus dem Grund, dass die Steuerung oder die Steuerungsmöglichkeiten und diese Vielfalt an Bewegungsmöglichkeiten pro Charakter so ausgiebig sind, dass da halt wirklich kein Button-Smashing jetzt unbedingt so gegeben ist wie vielleicht bei anderen Titeln.
Hat es da eigentlich eine Story gegeben?
Ich könnte mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Ich weiß, es gab halt verschiedene Charaktere, wie gesagt, wie den Wrestler und die, ich glaube, ist es die Kung Fu?
Sie hatten sicher eine Backstory, aber ich kann mich nicht
erinnern. Ich muss ehrlich gestehen, ich könnte mich nicht dran erinnern. Also,
ich kenne auch keinen einzigen Namen mehr. Ja, also der Boxer.
Und der Ninja.
Und der Ninja,
Na, war der Boxer nicht ein Film mit Mickey Rourke?
Ja.
Ja, aber das ist ja genau das.
Die find, Euphorie
es, an, es ja. war ein vergessbares Spiel.
Ja, es hat halt die Euphorie an 3D-Spielen ausgelöst und so wie du richtig sagtest, auch bei Sinan bei Mortal Kombat oder auch bei Street Fighter, es hat kein Spiel wirklich das geschafft, richtig umzusetzen, bis auf eine Serie, auf die wir ja auch noch eingehen werden.
Es hat ja Mortal Kombat tatsächlich dann zurückgerudert. Sie sind genau. Von 3D zurück auf das klassische 2D. Auch, warum? Weil es so einfach besser funktioniert.
Ja. Bis eben auf der einen Serie, die dann danach kam.
Ja, das macht uns Küken.
Das macht uns Küken. Ja, ich habe noch ein paar ganz kurze Fun Facts zu Virtua Fighter. Nach dem Mortal Kombat Monolog ist, glaube ich, egal, was danach gekommen wäre, sowieso ganz kurz nur abgehakt worden.
Nämlich, ja, sorry, aber Mortal Kombat ist eines der größten Franchises. Es wundert mich, dass Street Fighter so kurz war.
No need for excuses. Alles gut, Fanboy. Shenmue kennt man wahrscheinlich noch. Ist bis heute eigentlich einer der Must-Have-Titel. Wenn man Dreamcast hatte, musste Shenmue einfach auf der Playlist stehen. Und das Interessante war, in der Produktion von dem Spiel war eigentlich geplant, ein Virtual Fighter RPG daraus zu machen. Und hat eigentlich das Kampfsystem von Virtual
deswegen war Shenmue so langweilig.
Und während der gesamten Spieldauer und auch bei dem Nachfolger findet man immer noch Charaktere, die halt sehr, sehr, sehr an Figuren aus Virtua Fighter erinnern und auch die Kampfstile dieser Figuren also sehr daran erinnern, was in Virtua Fighter zu finden war. Und zum Beispiel die Hauptfigur sollte eigentlich, und jetzt ist, glaube ich, der einzige Name-Drop, den man bei Virtua Fighter kennen könnte, der Veteran Akira sein.
Stimmt, genau. Mhm. Der ja eigentlich wie eine 3D-Version von Ryu ausschaut, aus Street Fighter.
Eigentlich ja, aber wie gesagt, ich glaube, da 93 war jetzt noch nicht die Auswahl so groß.
Ja.
Im Lauf
eher wie ein Hundenamen oder von einer Kurz.
Akira? Ja, ich würde meinen Hund.
Akira bei Fuß!
Ja, dafür sind Geschmäcker verschieden, das ist ja wunderbar. Also. Wenn du deinen Hund so nennen möchtest.
Wie heißt eigentlich dein Hund?
Stan Lee.
Point and case.
Mhm. Einfach aus dem Grund, Stan Lee, man, wenn er, hey, Stanley, und wenn er schlimm ist, Stanley, komm her! Hm? Das ist ganz praktisch mit Doppelnamen. Aber das ist jetzt nicht Thema. Ich komme zum Abschluss, was Virtua Fighter betrifft, weil sonst werde ich mich da jetzt nur noch irgendwo reinmanövrieren. Es gab zur Veröffentlichung von Virtua Fighter 2 gab es noch eine Anime-Serie, eine 35-teilige, die allerdings nur in den USA wirklich also veröffentlicht worden ist. Ich habe versucht, da irgendwas zu finden. Du findest auf YouTube ein paar Ausschnitte davon, aber jetzt nicht so, dass du sagst, boah, das muss ich gesehen haben. Also, ja. Das Größte, was Virtua Fighter halt geschafft hat, war, oder gemacht hat, war einfach der Sprung in die 3D-Welt für die Fighting Games. Und deswegen, glaube ich, auch erwähnenswert.
Und war es nicht eines der ersten Spiele mit Ring-Out-Mechanik? War das auch Virtua Fighter?
Ich glaube, das war Soul Calibur.
Ja. Nein, es war schon, Virtua Fighter war das erste, das stimmt.
Ja, ich habe in meiner Recherche nämlich zu Soul Calibur, Virtua Fighter hat zwei Dinge zuerst gehabt, eben dieses 3D und Ring-Out. Und ich glaube, das war um einige Monate zuerst.
Ja. Okay. Hätte ich jetzt in der Recherche wahrscheinlich überlesen, überhört. Ich hätte wirklich gedacht, es war Soul Calibur.
Okay, ich sag dann bei Soul Calibur, es war das erste.
Passt. Sinn und das schneiden wir.
Hm. Aber es Ring-Out-Mechanik hat es ja bei Mortal Kombat auch gegeben. Das war, aber ich weiß nicht mehr, bei welchem Teil. Da war das dann wirklich.
Ja, dann, wo es 3D war.
Nee, ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube auch. Möglich. Ich weiß, bei einem anderen Spiel, da war das tatsächlich ein Bestandteil. Aber ja, gut. Aber tatsächlich, Michi, eine Frage noch. Wieso hört man von Virtua Fighter nichts mehr? Wieso sind die von der Bildfläche verschwunden?
Sie sind nicht von der Bildfläche verschwunden. Wie gesagt, sie sind, was E-Sports-Events betrifft, sind die immer noch ziemlich weit dabei. Also weit vorn dabei. Und wird auch gern eingesetzt. Aber ich glaube, es ist einfach nicht so der... Ich glaube einfach, diese Komplexität der Steuerung schreckt jetzt, sag ich, den Casual Player einfach ab.
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin jetzt durchaus ein Fighting-Game-Spieler. Ich habe Street Fighter gespielt, ich habe natürlich Mortal Kombat Fanboy, haben wir schon herausgestellt. Ich habe Tekken gezockt, ich habe Soul Calibur gezockt, ich habe Dead or Alive gezockt, Killer Instinct. Also die ganzen Fighting-Spieler, ich mag das. Aber no shit, Virtua Fighter nie angegriffen. Nie.
Nicht einmal angegriffen?
Nein. Wirklich? Es ist an mir komplett vorbei. So richtig komplett.
Also das ist für mich wirklich der Urvater, also der Vorvater von Tekken eigentlich, weil...
Also, nein, ich muss auch gestehen, jetzt durch die Recherche für die Folge heute, ja, habe ich mir Virtua Fighter wieder ins Gedächtnis geholt, aber wie gesagt, abgesehen davon, dass es das erste 3D-Kampfspiel war, hat es mich jetzt auch nicht wirklich so berührt. Ich glaube, es war halt auch einfach die Zeit, weil 93, wie gesagt, kurz davor, kurz danach Mortal Kombat und das hat halt einfach wirklich, ja.
Ist einfach alles in den Schatten gestellt, ja.
Richtig, genau. Und wie gesagt, Virtual Fighter ist also in Japan natürlich sehr viel größer, auch die Arcade-Version, aber hat es, glaube ich, nie so wirklich in den Westen geschafft. Ist auch eben, was E-Sports-Events betrifft, eher in der japanischen Welt zu finden als bei uns. Da ist halt wirklich Mortal Kombat, Street Fighter in diese Richtung gehend, was Fighting Games betrifft.
Ja, dann gehen wir doch, wenn man gerade so quasi schon von Japan schwadronieren, zu einem japanischen Fighting Game, was auch bei uns mega erfolgreich war. Und wir haben es auch gerade kurz erwähnt, Adnan hat es gerade kurz erwähnt. Tekken! Tekken macht's Küken!
Ja, also
Basti!
ich rede heute über ein sehr bekanntes 3D-Fighting Game, nämlich Dead or Alive, Extreme Beach Volleyball.
Auch das hättest du nicht spielen dürfen.
Aber es überrascht mich nicht, dass es spielt.
Ja.
Was der in dem Alter dagegen die Hormone werden durch.
Ja. Bartwuchs ist
Na.
da, jetzt das Beachvolleyball, also.
Das habe ich so, das habe ich mich selber
Bartwuchs
eingezogen.
unter Anführungszeichen.
Aber der Versuch war gut, Basti. Das klingt.
Ich habe ihn witzig gefunden.
Du, Vorsicht, für die nächste Podcast-Folge setzt man Dead or Alive als Thema, dann kannst du wirklich über Beachvolleyball. Das Spiel ist nämlich grauenhaft. Das ist furchtbar, ey.
Auf jeden Fall. Ich rede über Tekken und ich weiß nicht, ob ihr als Zuhörer das vielleicht heute schon mitbekommen habt. Ich bin ein bisschen jung, um über ein Spiel von 1994 zu reden. Aber ich habe mir ein bisschen von
Wie
der
viele
Kindheit
Jahre bist du
angehört.
deiner Geburt fern dann?
6.
Okay.
Ich hätte
Ihr
mehr
habt es
gegeben.
gehört. Ihr habt es gehört von einem jungen Mann, der nicht weiß, wer die Dinos sind.
Nicht der
Das
Basti.
ist komplett aus Kontext. Egal. Auf jeden Fall, ich habe ein bisschen was zur Geschichte. Ich habe ein paar Fun Facts und ja, legen wir los. Du hast es angesprochen, Michi, nach Virtua Fighter, das nächste wirklich große 3D-Fighting Game, das kommen ist, war Tekken. Und witzigerweise war da einer von den Macher von Virtua Fighter sogar am ersten Tekken beteiligt. Nämlich, ich hoffe, ich spreche das jetzt raus, Seiichi Ishii? Wenn das irgendwer uns richtig
Einer
ausspricht.
der Macher von Virtua Fighter war an Tekken
War
beteiligt,
an
wirklich?
Tekken
Ne?
beteiligt. Tekken war ursprünglich nicht als Fighting Game selber gedacht. Es war mehr so eine Art Software-Test für 3D-Modellierung und aus dem hat sich dann dieses ganze Spiel im Endeffekt dann erst entwickelt. Was
Wow,
ich
okay.
richtig interessanter Fun-Fact finde.
Total.
Noch ein
So das
witziger.
Assassin's Creed der Fighting Games.
Ne?
Mehr oder weniger. Noch interessanter Fun-Fact. Tekken ist japanisch und bedeutet wortwörtlich übersetzt eiserne Faust. Und witzig deswegen, weil sich die ganze, alle Tekken, was sich in allen Tekken-Spielen quasi dieses Turnier durchzieht, das King of Iron Fist heißt. Und ja, erschienen ist es dann 1994, also ein Jahr nach Virtua Fighter, zum ersten Mal eben in Japan auf die Arcades. Und im Gegensatz zu Virtua Fighter hat es einen relativ guten Sprung zu den Konsolen geschafft, was großteils deswegen war, dass es PlayStation exklusiv war. Und dort hat es wirklich eingeschlagen, denn das Spiel war damals für die PS1 das erste Spiel, das über 1 Million, wie heißt, 1 Million Spiele verkauft hat.
Units.
Units, danke. Über 1 Million Units verkauft hat.
Ja, aber das kann ich verstehen. Damals, das war wirklich ein Phänomen, so dass das Team bis zu dem einen Freund, der PlayStation 1 gehabt hat und Tekken, und das sind alle am Fußboden gesessen, haben darauf gewartet, dass sie mal spielen dürfen. Und irgendwie hat es geheißen, so, es hat immer das Verbot gegeben, keiner darf Eddie spielen. Warum? Weil der Besitzer der PlayStation, der darf Eddie spielen.
Das stimmt.
Okay.
Wieso ist das so, wenn ich jetzt fragen darf?
Weil Eddie mit seinen Capoeira-Moves einfach unfair ist.
Ach
Wer
so,
Eddie.
doch, ja, na, ja, ich hab eine Idee gehabt, aber ich wollte das nur bestätigen, weil
Wer Eddie spielt, der schnupft Gänseblümchen.
meine erste Interaktion mit Tekken war nämlich Tekken 5 auf der PS2 von meinem Vater damals. Und.
Oh, das sind so, ey. Au. Entschuldigung. Nicht auf der PC, auf der PS2 seines Vaters. Okay. Okay.
Auf jeden Fall, ich habe mit Eddie Bekanntschaft gemacht und ich habe den Typen gehasst.
Ja, es ist diese scheiß Kapuze.
Und
weißt du, wo auch immer ein Freund kommt, dass der diesen scheiß Kopf-Übermove gemacht hat, wo er im Handstand quasi mit die Füße sich die ganze Zeit rat und die haben dann nichts anderes mehr da.
Ja. Du hast irgendwie du hast den ewig spammen können, diesen Move, dass der sich fünf Stunden lang gedreht hat mit seinem komischen Helikopterkick oder was das war.
Ja, absoluter Dick-Move.
Ich bin schwerst verstört von dem, also das ist ein Kindheitstrauma meinerseits.
Falls jemand zuhört, der diesen Move genauso wie der Basti gesagt hat, durchgespammt hat, du bist der Arsch.
Und das kam vom tiefsten Herzen.
Ja, das ist aus ganzer Seele, nimm das mit. Schreib's dir in den Lebenslauf. Ich bin ein Tekken-Arschloch.
Mein Lieblingscharakter war der Ho-Rang. Ich weiß nicht, ob ich den.
Das war der Dude, der Taekwondo gemacht hat, oder?
Ja, genau.
Weil das war, so wie bei Virtual Fighter, das war ja auch bei Tekken so ein wirkliches Thing, dass alle Kämpfer an sich eigene Fighting-Styles gehabt haben.
Ja, genau. Den fand ich eigentlich am coolsten. Und den Lei, der hat diesen betrunkenen
Der war von Jackie Chan inspiriert, was ich weiß, oder?
Inspiriert, genau.
Der war mein Liebling.
Der hat gemacht.
Eben weil er mich immer an Jackie Chan erinnert hat, an den Drunken Master.
Stunden habe ich verbracht, diese Kombos zu lernen, 16, 17 Tastenkombinationen, um das hinzukriegen. Und das war, da hast du wirklich mit dem Kombo bis zu 80-90% Energie abzapfen können von deinem Gegner, unblocken
will. Oh, ja. Der coolste war der King, der Tigerkopf.
Und das war das schon der erste Teil mit dem. Mit diesem Alien-Samurai?
Ja, der Dude war, glaube ich, sogar einer von den vier Charaktere, die bis jetzt in jedem einzelnen Tekken waren.
Ja, okay.
Der Yoshimitsu.
Genau, ja.
Aber ich finde halt, dass das während Tekken ein extrem kombolastiges Spiel ist. Haben wir ja vorher gesagt, Tekken war ganz wichtig, dass du die Kombos kennst. Weil du gerade Lei erwähnt hast, den habe ich deswegen so gern gespielt, weil das war der einzige Charakter, wo ich das Gefühl gehabt habe, die Kombo ist nicht halb so entscheidend wie der Rhythmus, in dem du die Knöpfe drückst. Ja. Durch diesen Drunken Master Move war es ganz wichtig, dass du im Rhythmus bleibst, weil wenn du sein Suf unterbrochen hast, hat es nur wieder niedergelegt. Den blöden Penner.
Ja, das stimmt. Das war echt das erste Spiel, wo du dann in diesen Combo-Beschreibungen hattest du dann zum Beispiel Pause drinnen. Musstest du drücken, nicht einfach durchgehend drücken, sondern du musstest nach 3-4 Tasten mal eine Pause machen und dann weiter drücken rechtzeitig, damit du den Combo durchziehen kannst. Ja, stimmt.
Weil wir gerade von Combos reden, ich habe auch dieses, was ich persönlich immer richtig cool an Tekken gefunden habe, ist, dass man ja grundsätzlich keine schweren Attacken oder leichte Attacken hat. Und das hat man eben bei seinem, ich halte es auf meinem Controller her, dass jeder von den Buttons war quasi eine Gliedmaße. Also der X-Button war zum Beispiel der eine Arm, das Y der andere Arm. Und so hast du dir deine Kombos dann quasi zusammenbaut, was ich richtig interessant gefunden habe.
Man merke, er spricht über einen Xbox-Controller.
Ja, das hätte ich vielleicht erwähnen können, ja. Aber was war das jetzt schon wieder?
Nee, für den Controller kannst du nichts, passt ja alles gut. Das ist einfach ein großer Fehler dieser Konsolengeneration. So, weiter im Text.
Xbox-Controller.
Komplett mein Faden verloren jetzt.
Er tut mir fast leid, wenn ich uns so sehe. Wir amüsieren uns gerade köstlich und er versucht einfach nur, seinen Referat zu kriegen.
Ich will nur meine zwei Seiten da reden.
Was sagt er wirklich sein Referat zu irgendwas? Ja.
Ich hab's gehasst, wenn die Lehrer eine Frage eingeworfen haben und ein blödes Kommentar gemacht. Egal, weiter.
Ja, und dann sagen sie einfach so, ja, okay, kannst du eh weitermachen. Das wüsste ich jetzt noch, was ich geredet habe.
Ja, kannst du jetzt eh weitermachen.
Ja, na, mach nur.
Du warst bei Combos und bei deinem Xbox-Controller.
Ich werde jetzt nochmal in die Hand nehmen. Auf jeden Fall habe ich meine, ihr könnt mich korrigieren, wenn ich da falsch liege. Das ist was Tekken wirklich einzigartig gemacht hat damals und glaube ich heute sogar auch noch. Diese Tastenbelegung, die sie halt quasi gehabt haben.
Das stimmt, ja, jetzt wo du sagst, Du hast wirklich den ganzen Körper deines Charakters kontrolliert. Ja, das stimmt eigentlich. Es war nicht so, wie bei den anderen Spielen hattest du leichten, mittleren oder starken Schlag, aber hier hattest du linke, rechte Hand. Das
Genau.
war schon ein anderes Setup, ja. Finde ich auch. Was auch bei Tekken, war das bei Tekken, also zumindest in meiner Erinnerung ist Tekken für mich das erste Spiel, was dann auch
Adnan, bevor wir weitermachen. Tekken. Taken ist ein Film mit Liam
Stimmt, danke, ja, Tag.
Neeson. Eine Filmtrilogie.
Eine Filmtrilogie. Ist es nur eine Trilogie oder gab es eigentlich noch den vierten?
Es gab eine Serie und über die reden wir nicht.
Über die, ah, die Serie, ja, okay.
Hi Humasten benehmt.
Also,
Aber wenn du nicht Tekken sagst, dann krieg ich nur einen Gizi.
Tekken ist das nicht das erste, ist für mich das erste Spiel, wo ich diese Charakter-DLCs wahrgenommen habe, wo es dann
Oh
angefangen
ja,
hat.
über das wollte ich nämlich auch
Hauptquest.
noch ein, auf das wollte ich nämlich auch noch eingehen, weil ich finde, dass also Tekken 7 da derzeit aktuellste Titel der Serie ist, 2015 erschienen und das ist meiner Meinung nach in den letzten Jahren das absolut Schlimmste überhaupt, was DLC-Charaktere angeht. Weil
Ja.
das Base Game hat 20 Charaktere und mittlerweile gibt es 54.
54, wow,
Was man
okay.
ihnen aber lassen muss, die meisten, ich sag das jetzt so, sind neue Charaktere, die wirklich für das Spiel gemacht sind. Und es gibt viele Crossover-Charaktere im neuen Spiel, so wie Akuma aus den Street Fighter Games oder Negan aus The Walking Dead.
What?
Ja.
Das wusste ich echt, okay.
Doch, ne? In Tekken 7 kannst du das Negan spielen.
Alter. Ich muss sagen, ich feiere sowas. Ich feiere jedes Spiel, nicht nur Mortal Kombat, die sagen, okay, wir geben jetzt einfach was für einen Fun ein und haben da jetzt mal Negan ein. Weil, wurscht.
Das ist schon cool, ja.
Ja, finde ich
Aber
geil.
was ich halt zart finde, also heutzutage wirklich nervig finde, dass du kriegst ein Spiel mit, keine Ahnung, 12 Charakteren und dann kommen DLCs mit, wo du immer wieder 5 oder 10 oder wie gesagt neue Charaktere dazu kaufst. Fun-Charaktere ist schon okay, aber du weißt schon, okay, die werden das jetzt einfach ausschlachten für die nächsten 5 Jahre, 6 Jahre. Dasselbe Spiel mit neuen Charakteren, wo sie schon von Haus aus wissen, dass sie das so planen.
Ich
Das
finde
finde
das
ich nicht so gut.
so unsittlich, speziell wenn du sagst, okay, du hast nur ein sehr kleines Line-up, Base-Line-up von Kämpfern, sagen wir 6 verschiedene Kämpfer und du sagst, alles andere ist DLC-Block, sag ich, Alter, fick dich.
Genau.
Das ist so, Mortal Kombat X hat das zum Beispiel so gemacht, da war, glaube ich, das Base-Line-up waren 15 Charaktere oder die
Sowas, ja,
kennen
genau.
viel, auf jeden Fall arschvoll. Natürlich hast du dann nur DLCs gehabt, eben mit, ich glaube, insgesamt 8 Extra-Fightern, die du hast kaufen können. Aber das heißt nicht, dass du ohne diese Extra-Fighter aufgeschmissen bist, sondern du hast trotzdem nur echt ein Line-up gehabt.
Genau.
Dasselbe bei Mortal Kombat 11. Also du hast wirklich einiges an Fightern da. Und aber sagst, quasi der Line-up besteht von Haus aus nur aus wenigen Kämpfern und dann auch nur DLCs. Oh, na, so.
Was mich bei Tekken 7 damals auch richtig genervt hat, war, dass teilweise Charaktere, die in die alten Games im Base-Roster waren, im Tekken 7 DLC-Charaktere waren.
Na super. Na
Ja,
super.
es hat wenige davon gegeben, aber das war dann doch schon was, wo ich mir dachte, das ist schon weit oben auf der Dreistigkeitsskala.
Dreist trifft's richtig gut.
Ja.
Also wenn du Base-Charaktere, die eigentlich quasi vielleicht sogar schon Fan-Favorites sind, dann als DLC eingeknallst, weil es was die Fans wollen haben. Das ist reiner Cash-Grab.
Ich fände es ja leibend, wenn sie den Kick als DLC nur anbieten würden. Oder Blocky.
Die eine Taste musst du
Sprungkick.
bekommen. Genau.
Sprungkick. Ich glaube,
Das
du
wäre
hast aber
dreist.
gerade schon so eine Werbemechanik entdeckt, die sie bald
Boah,
ausnutzen werden.
ich hoffe, Bandai Namco hat das nicht gehört. Sonst.
Du. Ich kann da versprechen, sollte Apple je ins Gaming-Business einsteigen, dann hast du sowas.
Das hast du doch eh schon bei EA. Da brauchst du jetzt nicht Apple auch noch reinziehen. Entschuldige, machen Sie weiter, Herr Basti.
Na, schau, bei EA ist es so, du kaufst nur 10% vom Spiel und musst den Rest dazu kaufen. Bei Apple ist es so, jedes Mal, wenn du das Spiel einschaltest und einen Button drücken musst, musst du zuerst die Kreditkarten durchziehen.
Das stimmt nicht, weil ich sitze ja auch an meinem MacBook, okay?
welches du nicht in Betrieb hättest nehmen können ohne eine Apple iTunes ID und vollständigen Zugriff durch Apple auf dein MacBook.
Wir sind auf Apple Podcast dank mir, okay? Weiter im Text. Mr. News-Redakteur hat es nicht geschafft, in 3 Wochen eine scheiß Apple-ID zu erstellen.
Nein. Markus hat gesagt, er macht es. 3 Wochen später, Markus so, ich glaube, das ist schon erledigt. Nein, du machst es. Und dann haben wir gesagt, pass, Michi macht es.
Und Michi hat es gemacht. Egal, lieber Basti, mach du weiter.
Okay, bevor ich zu meinem Abschluss komme, ich würde gerne noch über 2 Sachen reden. Und zwar, mag irgendwer von euch vielleicht raten, wie viele Tekken-Games es mittlerweile gibt?
27.
Hast du das nachgeschaut?
Nein, ich habe jetzt wirklich die erste 2 Sekunden.
Ja. Mit allen Spin-offs zusammengerechnet und die Mobile-Games mit diesem Bowling-Game und dem Kartenspiel sind es wirklich 27.
Stop. Moment, was? Bowling-Game?
Was? Ich wollte auch kurz sagen, was?
Es gibt Tekken Bowling, habt ihr noch nie davon gehört?
Nein. Was?
Ich weiß nicht, ob das wirklich ein eigenes Game war, aber es gibt ja diese PSP-Version von Tekken, die Dark Resurrection, das ist mehr oder weniger Tekken 5, das auf der PSP erschienen ist. Und in der hat man bowlen können und man kann in Tekken 7 gibt es auch ein Bowling-Modus.
Also, wieso pushen die das nicht? Das würde ich kaufen.
Weil Nintendo zuerst aber mit Wii Sports Bowling.
Wii Sports Bowling.
Eben. Oh, hey. Oh, hey,
also wirklich, die Main-Reihe sind eben wirklich von 1 bis 7. Dann gibt's die 2 Tekken Tag Tournament Games, die mehr oder weniger nach dem gleichen Prinzip funktionieren, außer dass man halt 2 Charaktere steuert statt einem, zwischen denen man dann eben hin und her wechseln kann. Und ja, dann gibt's noch einen Haufen Spin-offs und.
Ich meine nicht doch, dass ich jetzt einfach ein Zoll in den Raum wirf und die stimmt sogar.
Ich habe abgezählt vorher. Ich bin nicht sicher, was 27 ist wirklich.
Fast ein bisschen erschreckend. Also.
Erschreckend, ja. Noch erschreckender für mich war trotzdem, dass du das erraten hast.
Es war wirklich, Moment, ich sehe gerade auf Wikipedia, no shit, und unter der Liste von Tekken-Spielen. Pokken-Tournament. Also Pokémon Tekken.
Oh fuck, ja, stimmt, das gibt's ja auch noch für die Switch. Ja, genau. Pokémon-Kampfspiel im Stil mit Tekken. Ja, voll, ja, richtig. Das hab ich sogar getestet.
Bitte, das hast du getestet?
Ah, da gibt's ein Review, ja. www.delegame.at. Ihr findet es.
Auf jeden Fall. Bevor wir jetzt zu Soul Calibur weitergehen, hat irgendwer von euch den Netflix-Anime gesehen?
Ja.
Zu Tekken? Was sagst du dazu?
Ich fand ihn gut.
Ich hab die Animation zwischen nicht so cool gefunden, muss ich sagen. Also, aber grundsätzlich finde ich, dass sie es echt gut gemacht haben.
Ich finde, die Story haben sie gut gemacht, ja.
Oh, ich finde die Story ist ja grundsätzlich die von Tekken 3 quasi.
Genau.
Und ich finde, die haben sie echt gut rübergebracht. Ich finde nur, dass die Models selber ein bisschen verdrüber sind zwischen.
Ja, aber das stimmt. Ich finde, das hat für mich auch eine der spannendsten Stories, weil es beruht ja auf diese Familie.
Ja.
Und
die Mishima-Familie.
Die Mishima-Familie.
Die sich gern regelmäßig irgendwie gegenseitig von Klippen runterwirft.
Ja, das wollte ich gerade sagen, weil ich glaube, das war, glaube ich, Teil 3, ne? Wo,
nein, ich glaube, das war
2 oder 3.
Vorteil 1 hat da Heihachi oder so seinen Sohn von der Klippe geschmissen. Dann ist er im ersten zurückgekommen und dann hat der Sohn seinen Vater von der Klippe runtergeschmissen.
Ja, genau.
Und dann im zweiten ist der Vater zurückgekommen und hat einen Sohn von der Klippe geschmissen. Ja,
genau.
Ich weiß nicht.
Genau. Also das war echt ein mega Ende, das kann ich mich noch erinnern. Ein richtiger Schocker. Und du findest ja dann immer mehr von der Story raus, weil dann ist ja die Jin ist ja eigentlich die Mutter und so weiter. Und dann, das ist echt, also wirklich cool. Also ich finde, die haben bei Tekken das ganze Story-Thema sehr gut aufgegriffen gehabt, ja.
Doch, ist es nicht die übermäßig komplizierteste Story, aber ich finde es relativ gut gemacht, muss ich sagen. Also.
Absolut. Finde ich auch.
Bis sie sich gedacht haben, wir gehen in die Kinos.
Das wollte
so
ich.
Wie bei jeder Gaming-Verfügung. Bei jeder,
genau. Sie wusste, dass es ein Sequel zu dem Tekken-Film geben hat?
Was?
Das ist aber direkt auf DVD erschienen. Also.
Das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, ich habe es nur irgendwo gelesen, aber weißt du, Solche Filme greife ich nimmer an, einfach.
Genauso unbrauchbar. Ja.
Kannst vergessen.
Cool.
Okay. Also, das war's zu Tekken. Hast du dann nicht irgendwie so noch ein bisschen Fun-Stoff, Fun-Facts? Skandale?
Es hört sich so an, als hättest du irgendwas, das du erwähnen möchtest.
Nein, ich habe eure Themengebiete kein einziges angegriffen, weil ich will halt von euch alle was lernen. Also alles, was ich jetzt einwirf, ist mein eigener Hirndünnpfiff und zufällig erratene Zahlen.
Nein, ich habe...
Könntest du mir die Lottozahlen sagen für den Sonntag?
Ja, genau. 27 kommt wahrscheinlich vor. Ne?
Ich werde sie 27 auf jeden Fall nehmen.
Also ich finde schon, das war schon ein interessanter Skandalfakt, dass hinter Tekken eigentlich einer der Virtua Fighter Gründer steht. Schon
das und du hast gelernt, dass es ein Tekken Bowling gibt. Was bist du?
Tekken Bowling ist auf jeden Fall, ja.
Tekken Bowling finde ich super. Das würde ich spielen.
Und ich hab ein verdrängtes Trauma wieder rausgekriegt, dass ich Poké Tekken getestet habe. Danke dafür.
Poké-Tekken finde ich geil. Poké-Tekken ist ein Hammer. Aber Tekken war auch eins dieser Spiele, was tatsächlich dafür verantwortlich ist, dass Menschen Kombos zum Hassen angefangen haben. Ja. Weil eben so Exploits wie Eddie mit dem scheiß Wirbelkick und sowas, das ist ja dann eben in Tekken groß geworden, das Combo-Mashing, sag jetzt mal kurz. Du hast natürlich kennen müssen, dann oder nicht. Aber wenn du dann eben, Michi, du hast ihn vorher gesagt, wie heißt der Tigerkopf?
King.
Genau. Wenn du den King gehabt hast, hey, du hast da wirklich Combo after Combo aneinander reinkennen, ohne da hat der Gegner einfach kein Boden mehr gesehen, außer in seiner Fressen. Das ist.
Tekken tut dir gar nichts, um irgendwie dem, weil Mortal Kombat hat die Combo Breaker, was ich weiß, oder? Also da kannst du zumindest irgendwie probieren, dass du die abbrichst. Genau. Aber Tekken gibt dir ja gar keine Möglichkeit für sowas. Nein.
Du bist einfach dem ganz ausgeliefert.
Da kannst du den Controller wirklich weglegen, ja.
Aber was sämtliche Franchises, die wir bis jetzt benannt haben, nicht gehabt haben, beziehungsweise Mortal Kombat hat es zweimal versucht, aber nicht richtig hingebracht. Sie haben es dann aufgegeben, weil haut einfach nicht so wirklich hin. Das nächste Spiel hat das meiner Meinung nach richtig perfekt angeliefert und das ist ein Fighting Game, wo Waffen im Spiel sind. Soul Calibur.
Soul Calibur. Genau, ich habe Soul Calibur gewählt, weil es das erste Spiel war, das Ring-Out-Mechanik gehabt hat und erfunden hat. und das fand ich so interessant, dass ich es gleich gewählt habe. Nein, also ich muss dazu sagen, ich bin kein Hardcore-Beat'em-Up- oder Fighting-Game-Gamer. Ja. Also wie gesagt, Tekken da mit all den Kombos und so kann ich leider nichts anfangen. Ich finde immer bei einem Spiel, das mir wirklich fesselt, muss die Story passen und die Grafik. Und das stimmt eigentlich bei Soul Calibur auf jeden Fall. Ja? Also hat jemand von euch Soul Calibur gespielt eigentlich?
Ja.
Yep. Yep.
Alle außer Basti, also, glaube ich.
Ich habe
ja, du hast immer nicht.
Okay. Ich konnte aber jetzt nicht sagen, welches Soul Calibur. Es war
ich auf kann jeden dir genau Fall... sagen, welches ich gespielt habe. Das war nämlich nur Soul Calibur 2 aus einem einzigen Grund und auf den gehe ich nachher ein, am Gamecube. Aber ich möchte dich jetzt nicht weiter unterbrechen.
Okay, du unterbrichst mich gar nicht, weil ich habe auch, meine Geschichte hat auch bei Soul Calibur 2 angefangen und es war wahrscheinlich auch das beste Spiel der Reihe. Ja. Aber vielleicht nochmal von Anfang an. Zur Geschichte und die Story fand ich halt immer cool. Ja? Also Soul Calibur, da geht es um zwei Schwerter. Eins ist eben Soul Calibur und das ist das gute Schwert, das Schwert des Lichts. Und dann gibt es nur das böse Schwert, das ist Soul Edge. Und Soul Edge, Basti, musst du vorstellen, das ist eine Mischung aus einem Schwert, das zur Hälfte aus irgendwie Stahl besteht und die andere Hälfte ist so blutiges Fleisch mit Zähnen und in der Mitte auf dem Schwert ist ein Auge drauf, das irgendwie die Gegner anschaut. Ja, und da kannst du schon allein die Grafik und den Stil vorstellen. Es ist sehr überzeichnet, es ist sehr fantasy-lastig, aber also mir hat es total taugt. Ja.
Ein Festspiel für die Eva. Eva steht auf so japanisch Shit.
Ja. Nein, aber es ist wirklich, ich finde es wirklich gut gemacht. Und das ist aber wie bei Mortal Kombat und Street Fighter auch. Du hast halt im Laufe der einzelnen Teile erlebst halt die Geschichte der einzelnen Kämpfer dann, die entweder das böse Schwert wollen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen, oder das gute Schwert, um das böse Schwert zu vernichten. Was machen wir morgen? Nightmare. Ja. Genau. Zur Geschichte von Sol Kalibur, das weiß wer, wie das erste Sol Kalibur heißt. Michael, bitte.
Herr Fessor, das war Soul Edge.
Ja, genau, weil Soul Calibur war eigentlich der zweite Teil von Soul Calibur. Es hat mit Soul Edge angefangen. Das war ein Spiel, das 1995 auf den Arcades rausgekommen ist und ein Jahr später sogar auf der PS1 erschienen ist und war eben eines der ersten Spiele, das so diese 3D-Fighting-Mechanik hatte und eben Ring Out.
Eines der wenigen Spiele, die im Raster einen Deutschen hatten, mit Siegfried, oder?
War das so? Also, ja. Ich kann es bei den anderen Spielen nicht sagen, muss ich sagen.
Mir würd kein anderes Fighting-Game einfallen, wo es wirklich einen Deutschen dabei hast, der Siegfried heißt. Und einen Zweihänder führt.
Der war aber so geil.
Der Siegfried mit dem B-Händer, ja.
Aha.
Ja. Genau, und dann eben Soul Calibur, der zweite Teil 1998 und der Teil ist auch zuerst auf den Arcades rausgekommen und dann auf dem Dreamcast. Sie wollten eine PlayStation Version auch machen, aber die PlayStation war damals zu schwach, die PlayStation 1, die hat nämlich, da gibt's einen Charakter, die heißt Ivy, die hat ein Schwert gehabt, das gleichzeitig auch eine Peitsche ist. Und die hat auch relativ wenig an, aber das ist jetzt nur am Rande. Aber das
Peitschen. Naja, das sind Dominas nun mal. Also das ist Berufsstellung, habe ich mir sagen lassen.
Ja, ja.
Oder Sinan?
Das ist das, was der Michi beim Podcast mal wieder anhat.
Ich habe die Peitsche auch weggelassen. Echt jetzt.
Dabei braucht es der Basti halt dringend.
Ja, also vielleicht zurück noch zu Soul Calibur. PS1-Version von Soul Calibur hat es nicht geschafft auf die Konsole, weil sie das Peitschenschwert nicht rendern konnte. Ja, deswegen erschien das damals nur.
Entschuldigung, auf dem lass Dreamcast. Dir diesen Satz an auf der Zunge zergehen. Weil es das Peitschenschwert nicht rendern konnte. Also wenn wir keine 90er Kinder sind, weiß ich auch nicht. Aber entschuldige.
Aber ähnliches Problem haben sie beim Mortal Kombat für die 3D-Version gehabt. Da wollten sie natürlich auch sämtliche Kultcharaktere zurückbringen. Unter anderem wie der Kassen Motaro, dieser Zentaure. Und haben dann festgestellt, hey, wir können keine vier Beine rendern. Wir wissen nicht, wie das geht. Aber was sie gemacht haben, ist, sie haben es in der Story erklärt, wieso er jetzt zwei Beine hat. Er ist von Shao Kahn verflucht worden. So, zurück zur leicht bekleideten Dominatrix, die Peters Nächte verfolgt.
Ja, die hat, die wollten es nämlich nicht beschneiden um das Peitschenschwert und deswegen haben sie gleich den ganzen Port nicht gemacht.
Peter, ja, ich sorg, weiß, sorg die Dinge bitte zuerst in deinem Kopf.
Es sind ganz normale Wörter, ich weiß nicht, was das hat. Also gut. Soul Calibur 2 war dann auch tatsächlich das Spiel, das ich dann auf der PS2 dann wirklich, das wirklich sehr lange und sehr ausgiebig gespielt hat. Michael, du wolltest was zu Soul Calibur 2 sagen?
Ja, es war, glaube ich, das einzige wirkliche Soul Calibur, das ich wirklich irrsinnig gern gespielt habe, besonders die Story, also den Story-Mode. Wenn du mich jetzt fragst, wie die Story laut, ja, böses Schwert, gutes Schwert, kämpfen gegeneinander, toll. Nein, das Großartige bei Soul Calibur 2 für mich war, also es gab bei der Konsolenversion von Soul Calibur 2 ja für jede Konsole, für die es erschienen ist, also sprich damals die PS2, die Xbox und für den GameCube, einen Special Helden oder einen Special Charakter dabei. Und am GameCube war das natürlich Link aus Zelda. Und du konntest wirklich die Gegner mit dem Master Schwert so richtig schön verprügeln. Und eben, wie du schon gesagt hast, es war das erste Spiel mit Ring Out. Ich glaube, das war das Hauptding, mit dem ich die Gegner aus dem Ring befördert habe und diesen Story-Modus geschafft habe. Und dass ich jetzt keinen Blödsinn sage, ich glaube, es war auf der Xbox war es Spawn, also sprich
Richtig, ja.
die Comicfigur. Und nochmal zurückzukommen zu Bastis Thema, glaube ich, die PS2-Version war, ich werde den Namen fix falsch aussprechen, Heihachi Mishima.
Ja, so.
Ganz genau.
Ziemlich,
Perfekt, ja,
ja,
okay.
Gesundheit.
Das war Danke, danke. Das Bier hat geholfen.
das erste Spiel eben, das diese Bonuscharaktere, die nicht aus der Welt des eigentlichen Spiels waren, eingebracht hatte.
Ich gebe es ehrlich zu, also das war der einzige Grund, warum ich mir ein Fighting Game geholt habe, weil außer Mortal Kombat damals fand ich keins so cool, aber Soul Calibur, Link aus Zelda, ganz ehrlich, das war ein Must-Have-Titel und ist auch bis heute eines der coolsten Fighting Games, also mein ganz persönliches coolstes, aber einfach weil Link, fucking Link aus Zelda dabei war.
In einer der späteren Teile hatte ich auch Darth Vader.
Ganz genau, das war der vierte Teil auf der Xbox und da hatte
Aber
die PS3 Yoda.
Fighting Games und Star Wars ist eine ganz böse Mischung. Ich sage nur Terra Casey. Wer weiß, was ich meine, wird sich mit mir in Grund und Boden schämen und wir lassen das Thema sein.
Habe keine
Okay.
Ahnung, wovon du
Ich,
redest.
seid verrückt. Sucht
Was?
Star Wars.
Jetzt wirfst du wieder so ein scheiß Thema ein, wo du
Okay,
wieder das
gut. Okay,
Schweigen
okay, okay. Dann.
ausschneiden musst, damit es nicht
Okay,
so
sorry.
beklemmend
Gut.
wirkt.
Dann entschuldige Peter, dann muss ich dich einmal kurz unterbrechen. Für alle, die es wirklich wissen wollen, ich habe euch gewarnt. Googelt nach Star Wars, The Masters of Terra Casey. In spätestens 10 Sekunden würdet ihr euch wünschen, ich hätte es euch nicht gesagt.
Das ist ein
Okay.
Star Wars Fighting Game.
Was?
Ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, ohne ausfallend zu werden.
Okay. Zurück
Und
zu Soul Calibur.
ja, genau. Peter, zurück zu
Okay,
dir.
googeln wir es vielleicht dann nachher noch einmal. Also nochmal zusammengefasst, Soul Calibur 2 Guest Characters war Spawn auf der Xbox, Link auf der GameCube und auf der PS2 Heihachi Mishima von Tekken.
Gesundheit.
Ja, und wahrscheinlich, weil jetzt viele denken, verurfahrt nur so Anna von Tekken da bei Soul Calibur. Und es war tatsächlich erst die dritte Wahl. Sie wollten, eigentlich wollten sie, was wäre geil gewesen auf der PlayStation? Was für ein Charakter?
Danke.
King Kratos.
Kratos kam noch.
Kam noch, ja.
Kratos kam noch auf einem PSP-Ableger, aber eigentlich wollten sie.
Der ist tatsächlich eine kleine Fighting Game Hure, weil der ist in einer anderen Spiele auch doch.
Ich hätte gesagt Dante aus Devil May Cry, aber.
Das war die zweite Wahl. Sehr gut, Basti. Sehr gut. Aber sie wollten eigentlich Cloud haben von Final Fantasy. Das wäre natürlich der
Das
Link
war
quasi von der PlayStation gewesen. Hätte super
geil.
passt. Aber das ist leider an den Lizenzen gescheitert. Und dann wollten sie Dante von Devil May Cry, genau. Weil, und das habe ich nicht gewusst, die haben Devil May Cry hat die Fighting-Mechanik von Soul Calibur für Devil May Cry 3, die Fight Engine übernommen quasi.
Wirklich? Oh,
Ja.
cool. Okay.
Und dann hat Namco gesagt, ja, passt, dafür wollen wir Dante als Fighter haben. Und die haben gesagt, na. Und dann haben gesagt, okay, nehmen wir Heihachi Mishima von
Das
Tekken als
erinnert mich ein
Allerwand.
bisschen, das erinnert mich ein bisschen, könnt ihr euch an diesen, sorry, dass ich abschweife, könnt ihr euch an diesen Smash Bros. Verschnitt erinnern, den PlayStation mal gemacht hat?
All
Die
Stars?
All Stars Battle Royale.
Da war
Da
Link, oder?
wollten, nein, aber da wollten sie ja auch nicht, da wollten sie ja auch zuerst den originalen Dante aus der Original Devil May Cry Serie, aber sie haben gesagt, nein, sie geben ihnen den nicht. Und deswegen haben sie dann den aus dem Reboot genommen.
Aus dem Reboot, der war dabei, ja, genau.
Ja, aber sie wollten eigentlich den originalen
Ah, okay.
haben.
Vielleicht, weil wir schon bei den Guest Characters sind. Es sind noch ein paar sehr berühmte Namen dabei gewesen. Neben Darth Vader und Yoda dann bei Soul Calibur 4 gab es in Soul Calibur 5 Ezio Auditore von Assassin's Creed.
Okay.
Kratos war dann auf dem PSP-Ableger Broken Destiny. Und im ganz neuen Soul Calibur 6 ist Geralt von The Witcher. Ach, Basti, hätt's gewusst. Sehr gut. Der Einzige, der
Ich
Soul
kann da gar nicht
Calibur
sagen, wie
nicht
viele Namen
gespielt
du
hat.
gerade genannt hast, die ich strunzlangweilig finde.
Ezio?
Wirklich,
Geralt?
Ezio ist der einzige Interessante da gewesen. Alles andere war sterbenslangweilig.
Texas, ja, was
auch. Also Geralt wäre auch cool, also war auch cool.
Er ist noch immer cool, weil das ist im aktuellen Spiel nochmal drin.
Genau. Ich krieg den ganzen Shit da und der Sinan sagt sowas und kommt dann von da vorne, echt.
Hallo. Okay, wir packen Geralt in ein Fighting Game. Wie schaut Trash Talk mit Geralt aus?
Badewanne. Geh weg. Lass mich in Ruhe.
Aber er hat ein geiles Schwert.
Er hat zwei davon.
Er hat sogar zwei davon, ja.
Wie war's mit Lorelei Zoro aus One Piece? Der hat drei davon.
Ich habe auch dafür irgendwie, das war eine coole Idee.
Den haben wir auch mal gecosplayt.
Was würdest du euch eigentlich wünschen für Soul Calibur 7, wenn es jemals rauskommt, als Guest-Character? Was wäre eure Wahl?
Boah, du stehst eine gute Frage.
Ich glaube, ich bleib bei Dante aus Devil May Cry. Ich bin ein orger Fan von der Serie und ich glaube, dass dann im Fighting Game wirklich cool wäre.
Das Dante ist irgendwie cool. Rue wäre auch noch cool. Oder Ken.
He-Man!
Oh! He-Man! Oh ja, He-Man.
Dann wäre sehr geil. Das stimmt. He-Man wäre sehr geil.
Das würde zum Schwert passen.
Übrigens, Basti, He-Man ist eine Zeichentrickfigur aus
dem. Ich kenne He-Man.
Sag jetzt ja nicht, du kennst das Remake.
Ich kenne das Original, aber wenn ich jetzt sage, woher ich es kenne, dann.
Alter, ich hab die DVD mit Dolph fucking Lundgren.
Also ich kenn's von meinem, also ich kenn's von meinem Vater. Dr. Evil?
Kennt von meinem Vater, wirklich?
Ja, genau, ich sicher kenn ich's von meinem Vater, aber was sonst?
Ich glaube, in der nächsten Folge laden wir deinen Vater ein, oder?
Ja, ich glaube, der.
Ich glaube, der kann das besser, bitte.
Oh Mann. Nein, aber ich muss sagen, ich bin meinem Papa wirklich dankbar. Also der ist wirklich der Hauptverantwortliche dafür, dass ich mich bei den Sachen oder dass ich mich so viel mit den Sachen beschäftige. Also ich muss wirklich sagen, wenn er nicht so wäre, wie er wäre, dann würde ich wahrscheinlich jetzt nicht da sitzen. Also,
danke, also, Basis, Papa. Wow.
Danke,
ja,
Papa.
Prost,
vielen lieben Dank an die Hoden von Bastis Papa, dass wir einen Basti haben.
Basti, das ist das Netteste, was du heute bekommen hast.
Also wirklich, ich krieg gleich Tränen, oder?
Boah.
Der Atmen kann nicht mehr rausgehen.
Das aber ist, hey, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir das geschafft haben.
Ich habe tatsächlich von He-Man habe ich die DVD in deutscher Fassung mit Dolph Lundgren als He-Man und ich habe die damals gesucht wie ein Berserker auf eBay und alle möglichen, bis ich die gefunden habe, weil weil es damals eine limitierte Stückzahl gab und ich wollte die fucking DVD haben in Deutsch.
Aber den Film hast du?
Ja, den Film. Ja. Dolph Lundgren als He-Man.
Sinan, noch einmal, warum?
Weil das geil ist! This is guilty pleasure vom Feinsten.
Aber du als OV-Nazi wolltest du eine deutsche Filmversion.
Ja, weil den habe ich als Kind auf Deutsch gesehen. Das ist wie Police Academy. Kann ich auch nur auf Deutsch schauen, weil ich habe als Kind auf Deutsch gesehen.
Ja, das stimmt.
Alles, was mir jetzt anschaut, bin ich OV-Nazi. Kann man auch keine Bud Spencer und Terence Hill Filme auf Italienisch oder was?
Ja, kannst kein Italienisch, ne?
Das ist richtig.
Okay. Also ich wünsch mir eine He-Man-Podcast-Folge, weil da könnte man viel erzählen, auch über den Film,
der entstanden ist.
Und warum der eigentlich doch nicht so gut ist wie die Serie, aber da können wir, glaube ich, einiges lästern.
Zu He-Man gibt es echt interessante Hintergrundgeschichten zu dieser Entstehung von der Cartoon-Serie und der Cartoon-Figur, der Spielfigur.
Ja.
Da gibt es auch richtig geile Dokus dazu.
Gibt's auch
echt.
Sehr geile Doku dazu, ja.
Richtig geiles Zeug.
Aber wem geht es nicht so, dass sie irgendwann eines Tages aufstehen und so Schwert in die Höhe strecken und schreien bei der Macht von Crazy Carl? Ich meine, geht mir jeden Sonntag so.
Hey, ich bin bei Hot Fuzz fast aus dem Kinosessel gefallen, als sie da in diese Scheune eingegangen, wo dieser Bauer 200.000 Waffen und eine Wassermine bunkert hat. Sie gingen dann rein, machen da auf und die stehen so, bei der Macht von Grayskull. Ich bin der Einzige im Kino so gewesen, der brüllt hat, als wir, aber ich war fast vom Sessel kippt. Was zu geil war.
Das ist dann das Zeichen dafür, dass du der Älteste im Saal warst.
Ja, eindeutig. Keine Frage. Das war für mich auch das Zeichen. Ich bin der Älteste im Saal.
Das hatte ich bei Duell der Magier, bei der Szene mit, das sind nicht die Drieden, die ihr sucht.
Oh.
Köstlich amüsiert. Keiner andere hat's gecheckt. Aber entschuldige, Peter, back to Soul Calibur.
Das ist der Anti-Age-Shaming-Podcast und wir sind wieder bei Soul Calibur.
Das ist die Reverse-Card, weil ich werde geschämt und sonst keiner.
Nein, du schneidest dich nur raus, passt.
Oh, warst du nur gar nicht? Ich hab's scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Von den Turtles, der Hockeyspieler.
Mit Casey Jones.
Casey, danke, Casey Jones. Der gar nicht für Soul Calibur. Statt dem Schwert hat er dann seinen Hockeystick. Aber wie du siehst, ich bin eher in der Retro-Schiene.
Turtles wäre auch gut. Es gab ja sogar ein Turtles-Fighting-Spiel.
Beat'em up. Anderes Thema.
Nein, nein, nicht das Beat'em up, das Fighting.
Es gab ein Turtle oder alle Turtles hatten in Mortal Kombat einen kurzen Gastauftritt. Ich weiß nur nicht mehr in welchem.
Das weiß ich nicht, aber ich kann mich erinnern, dass...
Jetzt habe ich es. Der ultimative Charakter für einen Klingenkampf in Soul Calibur. Der
T-1000. Der T-1000? Achso, ja, stimmt.
Der flüssige Terminator. Was der für Klingen machen konnte mit seinen Protzen. Also der ist ein Wandler, der Klinge.
Oder der Highlander, weil wir schon über Christopher Lambert gesprochen hatten.
Yeah. Peter, ich glaube, du kommst nicht mehr zum Ende heute.
Das Gute ist, ich habe gar nicht so viel vorbereitet und ich habe so viel geredet, dass es eigentlich wirkt, als hätte ich total viel Inhalte gehabt.
Sehr gut, wunderbar. Du hast unsere Podcasts vorher gehört, also du wusstest, was dich erwartet.
Ja, ich habe gar nicht mehr viel Interessantes zu sagen zu Soul Calibur. Außer dass der aktuelle Teil, der jetzt vor 5 Jahren schon entschieden ist, Soul Calibur 6, auch ein quasi Reboot der Serie ist. Ja? Also, Basti, wenn du jetzt Lust hast, da nochmal einzusteigen und The Witcher zu spielen, als Beat'em-up-Charakter, dann kann ich da das sehr empfehlen. Es ist übrigens das erste Spiel, das ich verloren habe. Ich habe mir es gekauft, ich habe es dann irgendwie herborgt und ich weiß nicht mehr an wem. Und ich habe es jetzt immer.
Es ist bei mir.
Es ist bei dir? Nein.
Ich glaube, das ist wunderschön. Der Telegame-Podcast bringt Spieler und Spiele zusammen wieder.
So soll das sein. Der bringt Besitzer und ihre Spiele wieder zusammen.
Die Edith Klinger wäre stolz auf uns.
Wer will
das? Ja, Edith Klinger, egal.
Ja.
Ich kenne das. Das ist dann eher bei Aktenzeichen XY gelöst. Mein Name ist Eduard Zimmermann. Wir lösen hier heute den Fall des verschollenen Videospiels. Bei uns zu Gast ist Peter und er vermisst sein Game. Adnan, was hast du dazu zu sagen?
Es ist in meinem Schrank.
Oh, das gibt's ja nicht. Was für eine
Überraschung. Wir haben den Fall gelöst. Zwischen einem Stapel Pornomagazine, die seltsam verklebt sind, findet sich ein Videospiel ebenfalls seltsam verklebt.
Bei Aktenzeichen hätte es aber anders angefangen. Es war ein dunkler Abend.
Jeder Abend ist dunkel.
Jetzt habe ich mir aber den 6. Teil, jetzt habe ich 2 Versionen anscheinend davon. Ich habe es nämlich auf dem Steam Deck nachgekauft für die Recherche dieser Folge. Und das ist ein Spiel, das wirklich sehr, sehr gut am Steam Deck auch funktioniert. Wenn jemand das Steam Deck so hat.
Gut zu wissen. Ich kauf's mir mal auf dem Steam Deck jetzt.
Ich borg da mein Steam Deck.
Borg mir mal dein Steam Deck.
Perfekt. Und obwohl das Steam Deck sehr viel Lob kassiert und ich lese wirklich für alle Seiten Lob für Steam Deck, es juckt mir so von gar nicht in die Finger. Null.
Ja, es gibt ja halt eine gute Möglichkeit, PC-Spiele auch mobil zu spielen. Wenn du jetzt nicht so der Hardcore-PC-Gamer bist, das bin ich nicht, der jetzt viel Geld in einen PC investieren will, ist es eine gute Möglichkeit, um in die Steam-Welt light einzusteigen, finde ich.
Und man darf es nicht vergleichen mit der PSP. Ich habe die PSP gehabt, ich habe sie gehasst. Dann habe ich mir die Vita gekauft und habe sie genauso gehasst wie die PSP. Aber das Steam Deck ist richtig gut. Das ist grafisch und auch von der Funktionalität wirklich sehr gut.
Dem Baldur's Gate 3 jetzt auch für die PS5 erscheint, brauche ich es nicht. Dazu mehr in unserer Dungeons and Dragons Folge.
Lasst uns da jetzt nicht wieder zu sehr abschweifen, weil das kennen wir recht gut.
Ist zu spät.
Es gibt noch ein paar.
Gibt's noch was zu Soul Calibur?
Peter?
Nein, ich habe alles gesagt.
Ihr blöden Penner, ich muss dieses Schweigen dann schon wieder ausschneiden. Ich hasse euch, wirklich.
Und bei der Länge dieser Folge ist das schon egal.
Ja, aber es ist so, diese langen Schweigepausen muss ich wirklich ausschneiden, weil das ist ja dann...
Ja, aber das ist dann einfach dieses ehrliche, gemeinte...
Was ist?
Genau. Okay, wisst ihr was, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörer, wenn ihr diese Folge gehört habt, dann geht ihr bitte auf unsere Webseite und sucht das Kontaktformular oder ihr geht auf unsere Facebook-Seite und schickt uns einen Kommentar. Seid ihr auf der Seite von Michi, der meint, wir sollen sich hier langen Schweigepausen drinnen lassen oder soll ich euch das außereditieren? Und lasst uns wie immer Themenvorschläge da.
Ja, und der das jetzt hört und wirklich macht, kriegt meine Soul Calibur PS4-Version. Ich jetzt doppelt habe.
Ja, Peter hat es versprochen, wer da wirklich drunter kommentiert oder uns Feedback gibt zu diesen langen Pausen. Die erste Person kriegt die PS4-Version von Soul Calibur 6, was erstaunlicherweise in Adnans Schrank liegt.
Echt gespielt von Daily Game Redakteuren. Genau,
passt. Aber wo man drauf seid, unterschreiben sie es euch.
Aber wo man gerade
mit dem Autogramm, genau.
Wo wir uns gerade alle so schön in Adnans Closet befinden. Adnan, was hast du sonst noch für uns? Du hast vorher gemeint, du erzählst nur irgendwas. Ich habe keine Ahnung gehabt, von was.
Ja, ich habe noch jetzt ein paar Punkte, die noch aufgefallen sind. Zum Beispiel, wo du sagtest, versteckte oder Bonuscharaktere, die eigentlich mit Mortal Kombat wirklich groß wurden. Der erste versteckte Charakter war tatsächlich auch bei Street Fighter. Das war nämlich Akuma. Der spätere Bösewicht von Street Fighter, den sie da eingeführt hatten, der ja in der Story der Bruder vom Trainer der von Rune Ken ist, der wurde mit Super Street Fighter 2 eingeführt. Und weil Michi, du vorhin gesprochen hattest, Siegfried sei der erste deutsche Charakter gewesen. Der erste deutsche Charakter in einem Spiel war bei World Heroes. Das war ein Fighting-Spiel auf dem Neo Geo, die war ja berühmt für ihre Fighting-Spiele. Und das war ein deutscher Nazi, der Brocken hieß. Das war tatsächlich in der Beschreibung so angeführt als ein Nazi-Deutscher, der kein Gegner war, der war sogar ein spielbarer Charakter. Und er hatte die gleichen Fähigkeiten wie Dalshim, nämlich dass er seine Gliedmaßen verlängern konnte. Nur waren seine Gliedmaßen da schon... Ja, es waren Roboterarme, also er hatte Roboterarme und Beine und konnte genau das Gleiche machen.
Ja, ganz typisch auch für Nazis.
Ganz typisch. Ja. So hat er es geschafft, in die heutige Zeit zu kommen, nämlich als Cyborg quasi. Und Dalshim selber, der Charakter, der für seine langen Gliedmaßen bekannt ist, stammte auch oder beruhte auch auf einem japanischen Film. Aus 1976, Master of the Flying Guillotine, wo es ebenfalls Street Fighter-mäßig halt mal von einem Kämpfer zum anderen ging, und das war ein Yogi, genauso wie Dalshim, der eben aufgrund seiner Yoga-Fähigkeiten da seine Gliedmaßen kontrollieren konnte. Also es ist immer interessant zu sehen dann auch, welche Einflüsse die verschiedensten Spiele hatten. Und ihr kennt ja alle sicherlich Mixed Martial Arts, MMA, die haben Als MMA bzw. das erste UFC-Turnier 93 gestartet ist, haben sie tatsächlich das so beworben, dass es Street Fighter in echt ist. Also der Ursprung dieses Kampfsportes, den wir heutzutage kennen und der eigentlich eigene Spielertitel mittlerweile hat, hatte auch damals schon mit Street Fighter geworben. Und was ich noch erwähnen wollte, weil wir eigentlich, das habe ich zuerst eben ausgelassen oder kurz erwähnt, ist eben eigentlich Neo Geo, die Konsole, über die man wenig spricht, die aber hauptsächlich wirklich wegen ihrer Kampfspiele berühmt wurde. Und eines der Vorgänger zum Beispiel von Soul Calibur, weil wir gesagt hatten, das war ein Spiel mit, das erste Spiel mit Waffen, war eigentlich auch auf dem Neo Geo von SNK, nämlich Samurai Showdown. Gibt's auch heute noch die Kampfserie, die eigentlich Schwerter und ähnliche Waffen in die Spielewelt brachte. Dann gab es noch weitere Kopien wie Art of Fighting, King of Fighters ist auch noch eine Serie, die es heute noch gibt, Fatal Fury, also viele dieser Namen in der damaligen Zeit, und der Neo Geo war wirklich bekannt als diese Hochleistungskonsole mit diesen, hauptsächlich eben mit SNK als Entwickler von diesen Kampfspielen. Das wollte ich noch ergänzend in der Historie der Fighting Games erwähnen.
Es gibt nur ein paar andere Spiele, die ich gerne erwähnt haben möchte, ganz ehrlich gesagt. Eins ganz kurz, weil ich finde, das Spiel, ja, kann man relativ easy abfrühstücken. Das ist Dead or Alive. Dead or Alive ist ein sehr stark japanisch geprägtes Spiel und das merkt man daran, dass einfach jeder weibliche Charakter nicht einfach nur gigantonomische Brüste hat, sondern diese Brüste auch noch fast gar nicht bis gar nicht bedeckt sind und so knapp bekleidet. Also wirklich so, da merkt man diesen Japano-Stil so durch. Aber es ist halt ein extrem kombolastiges Spiel, so wie vorher erwähnt. Das lässt sich, glaube ich, ohne Kombos fast nicht spielen. Zumindest habe ich den Eindruck gehabt, es ist nicht spielbar ohne Kombos. Und damit ist es für mich auch schon abgefrühstückt. Es gibt auch hier eine absolut grauenerregende Filmadaption. Aber das Spiel selber kann man gespielt haben. Es ist aber echt kein Fighting Game Highlight, wo ich sage, ja, das muss man erlebt und definitiv nicht. Was ich aber finde, tatsächlich, eine bisschen eine Sequenz jetzt verdient hat, ist ein Fighting Game, was tatsächlich was Revolutionäres gemacht hat, aber in der Geschichte der Fighting Games vielleicht ein bisschen untergeht, und das ist Killer Instinct. Killer Instinct erschien damals, man glaubt es kaum, ein Spiel mit Namen Killer Instinct erschien auf dem Super Nintendo. Wie es zustande gekommen ist, pass auf, es gibt einen Gentleman, der heißt Ken Lobb. Ken Lobb arbeitet jetzt aktuell für Xbox und zwar als für Xbox Game Studios macht er, glaube ich, primär so Xbox Live-Geschichten. Was ist denn? Ich weiß nicht genau, was er macht, aber Ken Lobb war damals auf jeden Fall ein ganz normaler Spielentwickler, wie alle anderen auch. Und er arbeitete für ein Studio und zwar, die kennen wir durchaus schon von einem Mortal Kombat für Midway Games. Und es erschien damals Donkey Kong Country für den Super Nintendo von Rare. Donkey Kong Country hat etwas gemacht, was vorher noch nie da war. Sie haben die Grafik einfach aufs Next Level gehoben. Donkey Kong Country war ein Phänomen auf grafischer Ebene. Und das braucht man sich noch anschauen. Im Vergleich zu anderen Super Nintendo Spielen, wie Donkey Kong Country daherkommen ist, das war einfach so, holy shit, was ist da passiert? Und Midway hat zu ihm gesagt, hey Ken, vorhin zu Rare und fragt die, was haben die für Technologie verwendet? Was haben die für dieses Spiel? Wir müssen das haben. Was kostet uns das? Geh hin, red mit denen, wir wollen es haben. Und er ist halt hin zu Rare und hat halt gesagt, so, ja, Leon, wir tun das haben. Blabla, ist jetzt ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann kam heraus, dass Rare gerade tatsächlich an einem Fighting Game spielt. Zumindest so quasi die Überlegungen sind da. Es sind ja schon die ersten Skizzen da. Es war das Skelett Spinal war schon da und unter anderem Namen, es war dieser Raptor war schon da. Auch unter anderem Namen, es waren die ersten Skizzen waren schon da und sie haben aber keine Ahnung gehabt, wie basteln wir ein Fighting Game. Und dann steht plötzlich nicht einfach nur einer der Entwickler von Midway bei einer im Studio, der was maßgeblich an Mortal Kombat beteiligt war, sondern mit Ken Lobb ein riesen Fan von Fighting Games, der zwar Mortal Kombat mitgearbeitet hat, aber er durchaus eine Tendenz eher hat zu so Sachen wie Street Fighter, zu Combo-lastige Games. Und wie ich vorher schon gesagt habe, Mortal Kombat hat noch keine Combos gehabt, aber Ken Lobb hat dann quasi so gesagt, Leon, hey, ihr könnt doch da so ein bisschen mehr Combos einbauen. Das ist voll geil, so wenn man Street Fighter und sonst was spielt. Combos sind cool. Aber wisst ihr was? Mich so nervt an so Street Fighter und so, dieses Ich. Das klingt alles so scheiße. Diese ganzen Schläge, das klingt nicht gut. Ja, wenn ihr die Charaktere so richtig Kombos verpasst und einen richtig guten Schlagsound, das kommt was wert. Und er hat das denen einfach nur so das Input da lassen, im, was der kollegialen Austausch. Zwei Wochen später kriegt er einen Anruf und so, hört er das auch, Ken? Und sie halten quasi das Telefon an die Sounds und du hörst einfach, und er hört durch das Telefon eine Combo im Sound, die sie schon zusammengestückelt haben für einen Charakter. Und er hört, holy shit, das klingt schon so geil, das muss er sehen. Ist halt hingefahren und das war die Geburtsstunde von Killer Instinct. Und so ist es der Higren. Sie haben ihn immer wieder zugezogen für die Spielmechaniken, für Kombos und den Kampfstil und er hat dann gesagt, lernen, da muss mehr Pep rein, mehr Grafik rein und Rare hat eben durch diese geile Grafik, wohlgemerkt, Rare hat damals mit derselben Grafik-Engine gearbeitet wie Jurassic fucking Park beim Film. Dieselbe Engine, die für das Rendern der Dinosaurier verwendet worden ist, ist für Donkey Kong Country und eben für Killer Instinct verwendet worden. Drum schauen die Sachen auch so endgeil aus, obwohl das eigentlich so eure Spiele sind.
Ja, weil es im Dschungel spielt, ne?
Auch. Aber weil er Velociraptor zum Kämpfen da ist.
Clever Girl.
Oh yeah, Clever Girl. Na, also wirklich ein irrsinniger Zufall, dass er da mehr oder weniger eingestolpert ist in ein Spiel, was in Entwicklung ist, seinen Senf dazu gegeben hat und sie gesagt haben, Alter, das ist so endgeil. Und Killer Instinct ist ein sehr kombolastiges Spiel. Es ist, es versucht, Mortal Kombat so ein bisschen die Fans zu holen, indem es ein bisschen blutiger ist. Also tatsächlich von, es ist von Nintendo abgesegnet worden als Killer Instinct, als blutiges Fighting-Spiel, weil vermutlich auch Nintendo damals gesehen hat, okay, da steckt echt Kohle dahinter. Aber es hat sich dann irgendwann in eine ganz andere Richtung entwickelt. Mittlerweile ist Killer Instinct leider tot. Es starb wirklich mit der Entscheidung, es Free-to-Play im Xbox Live, glaube ich, Game Pass zu machen. Es ist
Free-to-Play. Ich entschuldige mich hierfür gleich, aber wer hat's denn gekillt?
Microsoft. Microsoft hat's gekillt. Nein, Microsoft wirklich als gesagt haben, wir machen es Free-to-Play, weil sie haben einfach keine Kohle mehr dahinter gesehen. Aber Free-to-Play war dann wirklich der Tod von Killer Instinct. Aber was dazwischen passiert ist, das verdient jetzt auch noch eine Erwähnung, weil das wusste ich nicht, das habe ich erst durch die Recherche herausgefunden. Ich habe Killer Instinct erst nur die alten gespielt. Killer Instinct Gold habe ich nur gespielt. Dies alles, was danach gekommen ist, habe ich nicht gekannt, das habe ich jetzt durch die Recherche herausgefunden. Killer Instinct wurde durch die Audio-Affinität von Ken Lob, der gesagt hat, das Spiel muss geil klingen und durch dass das Entwicklerstudio auf das so aufgesprungen ist, wie geil das klingt, wurde zu einem musikalischen Fighter. Die Kombos in den neueren Killer Instinct Spielen haben die Musik im Spiel gesteuert. Sprich, wenn du eine richtig geile Combo gesetzt hast, ist die Musik im Spiel auf die einzelnen Punches mit die Beats mit eingestiegen und je schneller und härter deine Punches und die Combos, umso härter sind die Beats von der Musik geworden und haben sich dann mit dem Fight mit verändert. Also das ist ein sehr musikalisches Fight. Es ist ein bisschen Techno-Beats lastig geworden, was so gar nicht meine Mucke ist. Aber die Idee, ein Fighting-Game zu schaffen, wo du durch die Combos und den Fight selber die Musik quasi beeinflusst. Ich habe ein paar Clips gesehen, habe echt gedacht, das klingt tatsächlich gut, obwohl es überhaupt nicht mehr Musik ist. Aber es klingt geil, wenn das zu den Beats, zu den Schlägen abgestimmt ist. Das ist ziemlich cool gewesen. Finde ich, hat er Erwähnung verdient und Killer Instinct durch die Tatsache, dass sie die Grafik-Engine von Jurassic Park verwendet haben, einfach damals wirklich geil ausgeschaut hat. Dieses Spiel ist, falls ihr es noch nie gespielt habt, die alten, wirklich alten Super Nintendo Killer Instinct Spiele. Solltet jetzt echt mal die Hand nehmen und euch mal fragen, scheiße, wie kann das so cool auf einem Super Nintendo aussehen?
Ich habe Killer Instinct nie gespielt. Ich weiß aber eine Sache von dem Spiel, nämlich, dass das halt jetzt die 2013er Version einen ziemlich coolen Gastcharakter hat.
Die haben Kratos dabei gehabt. Die haben Kratos als Gastcharakter gehabt, oder?
Haben die nicht den Gebieter aus Halo als Gastcharakter?
Das weiß ich nicht. Ich weiß von Kratos, der war definitiv als Gast bei Killer Instinct mit dabei. Und Killer Instinct hat so Stage Fatalities gehabt, quasi so aus dem Ring ausschleudern, hast Instant Death und dieses Ring Out quasi hast automatisch gewonnen. Hat Killer Instinct auch mit drinnen gehabt, aber Killer Instinct war für mich herausstechend, allein durch die da hat es keinen roten Faden bei den Charaktere gegeben. Während du bei Street Fighter einen roten Faden, bei Mortal Kombat hast du ein bisschen einen roten Faden, überall ist es einen roten. Bei Killer Instinct hast du mit einem flüssigen Alien gegen einen Raptor kämpft. Mit einem Werwolf gegen ein Skelett. Mit einem Ninja gegen einen Boxer. Oder da hat es alles Mögliche da drinnen gegeben. Das spürt kämpfertechnisch einfach gesagt, hey, was die wahrscheinlich sind die Game Designers und so mit Skizzen da gewesen, so wir hätten da jetzt ein Portfolio an Fightern, wie die ausschauen konnten, und die Chefs sind da gewesen und gesagt, ja, und die Designer so, ja, welchen von denen? Alle, haut es alle ein, toppt euch aus. So gespielt sie das, und das war, aber trotzdem haben alle geil ausgeschaut und wirklich sich geil gespielt, und ja, das Spiel hat verdammt geil klungen, auch damals diese erste Super Nintendo Version hat richtig geil klungen.
Weil du gesagt hast, wechselnde Stages innerhalb des Kampfes, War das nicht auch Soul Calibur, das erste Spiel, wo du dann den Gegner in quasi in ein anderes Level schlagen konntest oder in einen anderen Stockwerk schlagen
Mortal konntest? Mortal Kombat auch schon gehabt. Also Stage, quasi durch einen Uppercut, durch die Decken durch und genau, dann warst du im anderen Level. Das hat Mortal Kombat 3 schon gehabt. Und das da reden wir von 1995,
96? Ja, stimmt. War schon 3. Stimmt, Mortal Kombat war das erste. Ja, stimmt. Ja.
Und das haben sie ja immer wieder aufgegriffen, später dann in die 3D-Versionen, wo du Gegner quasi mit am Kragen gepackt und durch Wände geschoben hast. Und das war dann auch wieder so ein Test Your Might Event, wo du die Handflächen grübelt hast an die Buttons. Das haben sie in Mortal Kombat vs. DC Universe haben sie das natürlich auch dabei gehabt, dass du aus die Stages außer drinnen bist. Injustice hat das auch ganz viel drinnen, über das der Michi eigentlich reden wollte, aber was halt gaming-technisch nichts hergibt, dafür story-technisch sehr, sehr stark war.
Und ich muss ganz ehrlich, technisch ist Injustice eine, glaube ich, eine eigene Folge wert einfach, weil da man die Comic-Reihe allein war, glaube ich, lass mich lügen, 4 Comics. Also wir reden da jetzt von wirklich nicht 10 Seiten Comics, sondern so richtigen Hardcover-Comic mäßig, die Story weitergetrieben hat.
Aber die Spiele waren mau, die waren nicht so.
Die Spiele, sie waren zwar vom selben Entwickler wie die Mortal Kombat 9X11.
Ja, also sie waren von NetherRealms. Ja.
Aber das Problem war halt auch wieder, es war DC, die dahinter gestanden sind und meinten,
muss alles brav sein.
Werden. Aber dafür können wir ja High-End-Action oder überdrüber Kombos machen, sprich, du konntest die Gegner mit dem Batmobil überfahren. Als Beispiel.
Ja, war cool, gespielt.
War witzig, oder auch einer der Finisher, glaube ich, vom Flash war, du läufst
um die Welt und dann gibt's einen Flash-Punch.
Richtig, genau, und solche Sachen. War schon geil, aber that's it. Also die Story davon, keine Frage, genial. Hätte auch in der im Snyder Cut, also in der ganzen Geschichte, Grund gefunden, eben diese ganze Geschichte, Joker, der es schafft, Batman und Superman auszutricksen, indem er Lois Lane tötet. Spoiler-Alarm für Injustice, sorry dafür. Also wirklich geile Story, aber spieletechnisch, ja, die haben es dann im zweiten versucht, eben auch mit so wie Mortal Kombat 10 oder 11, welches war es jetzt, das versucht hat dann mit Waffen und verschiedenen Techniken alles irgendwie
aufzunutzen. Das war 9.
Das war 9, okay. Und in Justice 2 hat es dann halt versucht, mit auch so quasi einem RPG-Element, also mich so nennen, dich aufleveln zu können mit verschiedenen Rüstungen. Nee. Also die Story war cool, Spielemechanik leider nicht so genial.
Weil du Test Your Might gesagt hast bei Mortal Kombat, das war, hat auch mit Street Fighter angefangen, wenn ihr euch
das Auto zerkloppen.
Das Auto, genau.
Stimmt, ja.
Wow. Hat eigentlich damit mit dem Auto angefangen, das war so ein Zwischenlevel, ja.
War aber immer lustig. Ach Gott, Lerl. So eine Reise in der Zeit zurück, so viele geile Erinnerungen. Wirklich, wirklich. Ich habe mit diese ganzen Fighting-Spiele, mit allen, die wir da heute besprochen haben, immer so viel Spaß gehabt, außer Virtual Fighter. Habe ich so viel Garde gehabt. Aber, meine Herren, wir nähern uns an die 3-Stunden-Marke. Ich glaube, wir setzen jetzt einen Deckel drauf. Ich werde diese Folge, und das kündige ich jetzt schon an, ich werde sie nicht splitten. Ich habe es bei Nintendo gemacht, nachträglich, dass ich sie splitte. Die wird nicht gesplittet. Und dann wollen wir jetzt auch euer Feedback, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörers. Taugt euch das, wenn wir wirklich so lang über ein Thema schwadronieren? Oder sind euch die kurzen Folgen lieber? Lasst es uns wissen im selben Kommentar, wo ihr euch das PlayStation 4 von, also die Soul Calibur 6 PlayStation 4 Edition von Peter sichert. Lasst es uns wissen, taugt euch das oder sollen wir es kürzer halten? Was ist euch persönlich lieber? Und bei uns ist es jetzt echt schon Sport, weil wir uns echt Sport an die Mikros gesetzt. Es ist jetzt 11:30 und da sitzen unter anderem alte Familienväter und generell alte Männer an den Mikrofonen und der Basti. Und wir verabschieden uns jetzt. Es verabschieden sich von euch der Basti.
Ciao.
Jetzt hat er es wieder gemacht. Basti, das ist ein Audioformat. Winken sieht keiner. Du musst schon was sagen.
Ich bin halt freundlich erzogen worden, was soll ich da sagen?
Und dein Papa, der die PS2 hatte, ne?
Ja, genau von dem.
Den müssen wir einladen. Den müssen wir einladen.
Lieben Gruß an seine Hoden. Es geht weiter mit dem unfreundlichen Michi.
Möge die Macht mit euch sein. Immer.
Dem unfreundlicheren Adnan.
Servus.
Unserem Neuzugang, Altzugang Peter.
Tschüss und Florian, wenn du das hörst, geh jetzt bitte schlafen.
Mein Name ist Sinan und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bewertet uns in eurer Podcast-App bitte mit 5 Sternen. Empfehlt uns weiter an eure Freunde. Wenn ihr sie nicht leiden könnt, empfehlt uns erst recht. Und wir hören uns beim nächsten Mal.